Hallo Welt! Das Thema der Woche: Was ist ein gutes Spiel? Im Anschluss an eine Tagung des Grimme-Instituts in Köln geisterte in der vergangenen Woche die Frage, was ist ein gutes Spiel, durch die Echokammern der sozialen Medien. Leichtfüßig weisen wir dabei Spielen die Eigenschaft zu, gut zu sein und meinen damit üblicherweise, dass sie uns persönlich gefallen. Ist das aber alles oder lässt sich Qualität möglicherweise auch ganz anders bestimmen? Außerdem sprechen wir in der Presseschau über das desaströse Fortnite Live Event sowie Entlassungen bei EA Fire Monkeys in Australien und die Fire Bobby Kotick Petition. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast Episode 128 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services.
Es ist wieder Sonntag und wir setzen mal wieder alles auf Axt und nehmen einen neuen Podcast auf.
Alles auf Axt?
Ja, ich habe versucht, das möglichst ernst rüberzubringen, aber ich...
Du musst selber lachen.
Ja, muss ich selber lachen, weil ich fand die Formulierung alles auf Axt, habe ich letztens bei, ich hole gerade so ein bisschen meine nicht vorhandene Rocket Beans Jugend. Ich bin jetzt Teil der Rocket Beans Jugend, vielleicht ist es Teil meiner Midlife Crisis, und hole die ganzen Pen and Papers von den Rocket Beans aktuell nach, nämlich als Podcast. Das ist ganz angenehm, einen Pen and Paper zu hören, und es gibt an einer Stelle in Beards gibt es eine Szene, wo dann gesagt wird, ja, ich habe alles auf Axt gesetzt, und ich fand diese Formulierung, alles auf Axt, alles also auf an Axt, Werten, ja. So, was kannst du, nix, ich habe alle Punkte, habe ich auf Axt gesetzt.
Das ist auf Press geplant, kennst du auf Press geplant?
Nee.
Hab ich auch jetzt erst kürzlich gelernt, auf Press geplant, das sagt man, wenn man sozusagen seine Termine so knapp gelegt hat, dass man kaum Zeit zwischendurch hat.
Ach so,
ich habe auf Press geplant.
Hm.
Ja, hey, so ist es bei uns heute.
Oder auf Bilokalität.
Bilokalität an zwei Orten gleichzeitig.
Nee, genau, wir haben immer versucht, in Studentenzeiten die Bilokalität zu erfinden, so damit man dann auch zum Beispiel vor Ort verzehren kann. So, dies dürfen sie nur vor Ort verzehren und nicht mit nach Hause nehmen.
So, vor Ort verzehren? Jetzt irgendwie in einem Restaurant, meinst du jetzt?
Nee, das gibt's bei manchen Lokalen, wenn du da arbeitest, dann darfst du Dinge vor Ort verzehren, aber du darfst sie quasi nicht mitnehmen. Habe ich jetzt gelernt.
Also Speisen, die du dort dann bestellen kannst.
Ja, und wenn du die Bilokalität erfindest, dann kannst du dein Brötchen auch woanders essen.
Weil du argumentieren kannst, dass du ja eigentlich gar nicht da bist,
oder? Ja, was? Wenn ich dann quasi für Pizza-Service so und so arbeite, um jetzt keinen zu nennen, dann kann ich dann, wenn ich zu Hause meine Pizza esse, die ich mir mitgenommen habe, die 10 Stapeln Pizza, kann ich dann da sitzen und schön essen. Ich war übrigens diese Woche auch in einem Unverpackt-Laden, wo wir doch letztens schon mal über Nachhaltigkeit gesprochen haben. Sehr interessantes Konzept, wie ich finde.
Da ist dann alles in so Gläsern ausgestellt, oder wie kann ich mir das vorstellen, Unverpackt-Laden?
Das war im Trier im Rahmen einer Tagung, haben uns noch ein bisschen Trier angeschaut, und da waren wir im Unverpackt-Laden in Trier. Das ist spannenderweise super interessant. Der Unverpackt-Laden in Trier ist in der gleichen Straße von dem Geburtshaus von Karl Marx, und du hast in dieser Straße, also innerhalb auf 2-3 Metern, also Straßenmetern quasi, so Straßenpromenade, hast du quasi ein wunderbares Sinnbild für modernen Kapitalismus, weil es fängt quasi mit dem Geburtshaus von Karl Marx an, es ist ein Euroladen unten drin, also in der untersten Etage kannst du da reingehen. Dann gibt es Juwelier Engels, das ist tatsächlich auch so, und dann ist dieser Unverpackt-Laden quasi als der, die neueste Entwicklung des grünen Kapitalismus oder quasi der Entwicklung, also weil das ist ja, wobei Kapitalismus ist dann auch wieder die Frage.
Was gibt's denn jetzt?
Weil das sind ja so, lass mich noch kurz ausreden, so Solidarprojekte auch teilweise, aber genau da waren wir dann halt eben drin, und dann sind die Sachen alle so unverpackt, und du hast dann zum Beispiel so, das finde ich eigentlich auch ein tolles Konzept der Darstellung, du hast dann zum Beispiel Nudeln in so einem großen Trichter, und du kannst dann, also ich habe das nicht ausprobiert, weil ich nichts gekauft habe, weil ich nicht so viel Geld dabei hatte, ansonsten hätte ich das gerne auch gemacht. Aber dann kannst du quasi, wie sie, ich glaube, so hebelartig, dann fließt das so raus, und dann kannst du das quasi abfüllen. Und damit du natürlich nicht irgendwie lose Nudeln in deiner Tasche mit dir trägst, bringst du ein Gefäß mit, das sie vorher wiegen und dann wiegen sie nochmal das, was du dann mitgenommen hast. Also du kannst dann irgendwie deine Tupperdose mitbringen oder halt Gläser oder was auch immer, um dann dir die Sachen abzufüllen.
Ist das teurer als der konventionelle, als ein Supermarkt wahrscheinlich schon, ne? Weil es ist ja wahrscheinlich ein kleiner Einzelhandel, nehme ich mal an.
Also es ist jetzt natürlich kein Discounter, aber ohne jetzt Werbung für diesen speziellen Laden zu machen, ich habe zum Beispiel Zucchini für irgendwie 90 Cent gesehen, das zahle ich jetzt in einem, kann man ja sagen, Tegut, Rewe in diesen Geschichten, aber auch bei Aldi oder so. Also es war jetzt nicht, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, das sind ja völlig überteuerte Zucchini. Gut, die liegen eh meistens irgendwie so rum, aber ansonsten so ein bisschen sind dann natürlich auch teurere Sachen mit dabei, irgendwie Haarseifen und solche Sachen. Aber es war jetzt nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte, oh Gott, das ist ja, da falle ich jetzt völlig vom Glauben ab. Sondern es ist, glaube ich, ein ziemlich angemessener Preis für auch hochwertige Produkte. Also es machte alles einen sehr guten Eindruck auf mich. Und für dann halt tatsächlich diese Möglichkeit, mir die Sachen abzufüllen, dass sie unverpackt sind. Das ist ja auch quasi wahrscheinlich mit Aufwand für die Produzenten verbunden. Und ich glaube, es ist halt viel über so Solidarstrukturen dann organisiert. Habe ich leider nicht gefragt, habe kein Interview geführt, in das wir jetzt reinhören. Aber das halt dann über Einkaufsgemeinschaften und so weiter sich das halt auch finanziert, so wie in so Kollektivläden, wo die Leute, die dann da arbeiten, jetzt auch nicht reich daran werden. Deswegen finde ich Preise, die dann da vorhanden sind, durchaus meistens auch angemessen. Und ich zahle dann auch lieber irgendwie einen Euro mehr, als dann irgendwie, das ist ja auch für mich Arbeit, so einen Plastikbeutel jedes Mal runterzubringen und dann habe ich den Müll auch zu Hause rumliegen, ist auch eine ästhetische Qualität, finde ich netter. Also zahle ich lieber ein paar Euro mehr.
Bist du dann im Hinterhof des Ladens einen riesigen Müllberg mit Plastik gefunden hast, alle Verpackungen aufgerissen und dann irgendwie hinterm Haus mit noch ein paar Reifen verbrannt?
Ja, ich glaube nicht. Nee, aber das war wie gesagt, ein ganz interessantes Bild mit Karl Marx Geburtshaus und dann einem Unverpacktladen. Du warst ja in Marburg. Was hast du denn hier so gespielt? Ich war ja unterwegs.
Ja, ich war zu Hause und habe mich mit Apex Legends etwas befasst. Wir erinnern uns, Apex Legends am 4. Februar angekündigt und am selbigen Tag veröffentlicht. Ein Surprise-Release, wie man sagen könnte. Es wurde unter der Hand von Respawn Entertainment da tatsächlich dran gearbeitet, um eventuell ein bisschen Fortnite-Konkurrenz zu machen. Ich kann auch sagen, dass bislang Apex Legends über 25 Millionen Mal runtergeladen wurde. Zum Vergleich, Fortnite von Epic Games hat bisweilen 125 Millionen Spieler insgesamt, davon 80 Millionen monatlich aktiv. Also das ist schon durchaus, Apex Legends entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten zu Fortnite, was sich mitunter auch darin abzeichnet, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit eben eine große Anzahl an Personen erreicht werden konnte. Und meine kurze Eindrücke daraus, also es ist eigentlich ein klassischer Battle Royale-Titel. Wir sind ja im Moment, ist ja das große, da grassiert das Battle Royale-Fieber. Es gibt entsprechend auch irgendwie, also du bist dann, du springst auf einer Insel ab, in der, ich glaube, es sind irgendwie 60 Personen, die über diese Insel abspringen, jeweils in Dreier-Squads. Und es geht dann darum sozusagen, welches Squad am längsten überlebt. Ja, du hast keine Progression, du entwickelst dich nicht weiter als Figur in dem Sinne. Es geht nur darum, dass du sozusagen dein Skill, deine Map-Kenntnisse und auch natürlich die Interaktion mit deinen Squad-Members optimierst, sozusagen, um zu gewinnen, um zu bestehen. Loot wird auch beim Abspringen dann zufallsgeneriert, wird dann eingesammelt, ja, sodass du quasi immer ohne Waffe und alles abspringst. Das ist also klassisches Battle-Royale-Prinzip in dem Sinne.
Ein Gladiatorenspiel.
Ja, es ist basiert, muss man sagen, auf Titanfall 2 oder auf dem Titanfall-Universum. 30 Jahre nach der Erzählung von Titanfall 2. Für mich ist es so, ich persönlich habe Titanfall nicht gespielt. Deshalb habe ich keine Ahnung von der Titanfall-Lore. Und es ist meines Wissens jetzt auch nicht was jetzt irgendwie, wo man sagen müsste, ey, ich muss mir jetzt erstmal 50 verschiedene Bücher beschaffen, um irgendwie diese Komplexität der Welt zu verstehen. Im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen Zukunftsszenario, ja, also ein bisschen Stahl und so weiter. Komischen, vielleicht, Leute, wenn ihr da draußen das wisst, komischen, fast schon Lovecraftschen Riesenkreaturen, die so neben der Insel irgendwie so rumwarten. Ja, also keine Ahnung.
Die ältesten.
Ja, heißen die, old ones.
Ja, genau.
Aber keine Ahnung, ob die sozusagen ein Bestandteil des Titanfall-Universums grundsätzlich sind. Aber es bedeutet für mich hauptsächlich, dass es eine Hauptsächlich bedeutet das Respawn Entertainment. Ja, wir sind hier im Bereich von also so, Entwicklungen wie Call of Duty, ja, und Titanfall natürlich. Es hat eine sehr befriedigende Shooter-Mechanik. Es ist wahnsinnig responsiv, schnell. Diese ganzen Parkour-Elemente aus Titanfall sind weggefallen. Es gibt dafür aber Seilwinden, an denen man sich so ein bisschen durch die Gegend katapultieren kann. Und es gibt vor allem keinen Fallschaden. Was auch interessant ist, weil du sozusagen überall runterspringen kannst, ohne dass du Schaden nimmst. Das entspannt eigentlich so ein bisschen, weil man eben nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt ständig darauf achten, oh, wo ist die Kante? Um dann nicht irgendwie in meinen eigenen Tod zu fallen.
Ja, so ein Manövrieren durch den vertikalen Raum ist ja durchaus auch spaßig. Also wenn man, also es gibt ja auch so Spiele, wo man mit so Rocket Packs und so weiter dann sich so hochkatapultiert. Dankeschön, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Hochkatapultiert und dann so von oben schießt und dann wieder runterkommt und so. Also ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn man so ein bisschen von Gravitation befreit ist.
Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist in Titanfall der Fall, aber in Apex Legends nicht so sehr. Da ist es schon eher klassischer. Man kann relativ hohe Kanten erklimmen. Also man kann höher springen, als man intuitiv meinen würde, dass man kann. Beziehungsweise die Figur läuft dann auch so kurz an der Wand, so, ne, kraxelt sich da so hoch, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie in Titanfall war es ja dann, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch so, dass man irgendwie an Wänden entlang sliden konnte und all solche Geschichten. Da hatte man ja auch so eine Art Jetpack, wenn ich mich recht entsinne. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt auch nicht die Titans, die Namensgebenden. Also man kann nicht irgendwie so ein Titan beschwören, sage ich mal, oder herbeirufen, der dann irgendwie abgeworfen wird und mit dem man dann alle erledigt. Das gibt es nicht, sondern man ist wirklich gebunden an den eigenen Skill, an den Loot, den man zufällig findet und an die Kooperation mit den Teamkameraden.
Ja, die Titanen sind ja auch von Zeus im Meer eingesperrt.
Ach du Alarm, okay, jetzt sind wir ganz woanders gelandet. Ich gehe darauf mal nicht weiter ein.
Das war ein Scherz.
Es kommen aber noch ein paar interessante Elemente hinzu. Es gibt, Titanfall bringt nämlich, Titanfall kombiniert ja dieses Battle-Royale-Prinzip so ein bisschen auch mit dem, was natürlich noch super relevant ist, nämlich dem Hero-Shooter. Wir denken an sowas wie Overwatch beispielsweise, ja, wo du also einen Helden auswählst und diese Helden, hier heißen sie Legends, ja, haben dann spezifische
Namensgebend.
Ja, namensgebend, Apex Legends. Und die haben dann, es gibt, glaube ich, sechs Legends und die haben alle spezifische Fähigkeiten. Eine passive Fähigkeit, eine aktive Fähigkeit und eine Ultimate-Fähigkeit, die sich so über die Zeit hin auflädt. Ja, ich habe zum Beispiel die Person oder die Figur, die ich am meisten gespielt habe, ist Lifeline, eine Heilerin, die sozusagen was war nochmal die passive Fähigkeit von ihr? Genau, passive Fähigkeit ist, dass wenn du einen deiner Squadmates, das ist ja ein Dreier-Squads, wiederbelebst, dann wird automatisch so ein Schild aufgebaut. Und du kannst auch per Knopfdruck, das ist dann sozusagen diese aktive Fähigkeit, eine Heildrohne sozusagen hervorzaubern, die dann irgendwie deine Teamkollegen und dich auch selbst heilt, solange die sich im Radius dieser Drohne befinden. Und als Ultimate-Fähigkeit kannst du so ein Equipment-Pack quasi abwerfen lassen, was dann irgendwie so ein bisschen so Schilde, vielleicht auch nochmal irgendeine tolle Waffenmodifikation, weil natürlich auch gut so Convenience-Features in Apex Legends. Ich lobe das Spiel gerade tatsächlich auch sehr. Wenn du eine Waffe hast, sagen wir, du hast irgendwie eine Schrotflinte und du sammelst dann einen Aufsatz oder eine Magazinerweiterung sozusagen, dann musst du einfach nur, du gehst einfach nur hin und sammelst die auf und dann wird es sofort automatisch equipped. Und du kriegst auch angezeigt, was du equipped hast und dass du automatisch bessere Sachen irgendwie equippst als die du hast, sodass man nicht so viel Micromanagement betreiben muss und ständig irgendwie, wie beispielsweise bei PUBG, ständig irgendwie ins Menü gehen muss und gucken muss, ah, jetzt muss ich hier die Kevlar-Weste anziehen und jetzt muss ich hier da diesen Schalldämpfer noch aufschrauben und solche Sachen. Dieses ganze Micromanagement entfällt zu weiten Teilen.
Ich bin ja jetzt kein Fan von Battle Royale. Das hat mich ja bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber für die Menschen, die jetzt sagen, ich fand Fortnite total toll, warum braucht es da jetzt ein Apex Legends und wie erklärst du dir, dass das jetzt so erfolgreich ist?
Ich glaube, dass, also Apex Legends ist insofern reizvoll, als dass es von, oder sagen wir es mal so, ich fange mal so rum an. Es ist ja Anthem jetzt kürzlich erschienen Und Anthem wird mithin vorgeworfen, dass es nicht gelernt hat von anderen Titeln wie beispielsweise Destiny und The Division. Dass es also einige zentrale Lektionen des Genres verpasst hat und deshalb nacharbeiten muss. Apex Legends, da ist es anders, da passiert gerade das Gegenteil. Apex Legends hat, wie ich finde, sehr präzise Lektionen umgesetzt, die man aus PUBG und aus Fortnite insbesondere lernen konnte. Es ist meines Erachtens nach, ich habe sehr wenig nur PUBG gespielt, irgendwie 2 Runden und ein paar Wochen Fortnite ein bisschen intensiver. Es ist aber tatsächlich, wie ich finde, das polierteste im Sinne von polished, das polierteste Battle Royale Spiel, was ich bislang gespielt habe. Es fühlt sich so befriedigend an und es ist alles doch auch schon sehr durchdacht zum Zeitpunkt des Release, ja, also nicht irgendwie Wochen später noch irgendwo oder Monate später irgendwie noch als immer nachfüttern und patchen, sondern es ist zum jetzigen Zeitpunkt schon wunderbar spielbar ohne größere Probleme in der Regel. Und es hat ja auch noch, also ein Aspekt zum Beispiel, den ich herausstellen will, unbedingt den Apex Legends besser macht als jedes andere Battle Royale Spiel und viele andere Multiplayer Spiele überhaupt, die ich gesehen habe. Es gibt da dieses fantastische Kommunikationssystem. Wenn du natürlich im Squad spielst, dann ist es so, du musst immer im Squad spielen. Also es gibt nur Dreier-Squads. Es gibt da noch keine anderen Spielmodi. In Fortnite kannst du auch im Duo oder alleine unterwegs sein. Hier ist es nicht so, sondern du bist immer automatisch im Dreier-Squad. Und jetzt ist es natürlich so, dass Leute mit Headset, die wirklich miteinander kommunizieren, sind immer im Vorteil. Klar, die können sich besser absprechen. Aber hier hat Respawn Entertainment sich was Interessantes einfallen lassen, und zwar ein kontextbasiertes Ping-System, könnte man sagen. Mit R1 kannst du quasi so einen Ping absetzen, das ist dann so ein Funkspruch. Und je nachdem, was du pingst, worauf du schaust, wird ein unterschiedlicher Spruch abgesetzt. Wenn du in ein Haus läufst und lootest und findest da beispielsweise, das bietet sich tatsächlich auch an, findest Munition für eine Waffe, die du nicht brauchst. Aber vielleicht einer deiner Teammates, dann kannst du die Munition anschauen, pingst und dann sagst du, hey, hier ist Schrotflintenmunition zum Beispiel. Und wird dann auch den anderen sofort angezeigt. Gegner kannst du sofort markieren und kannst sagen, hostile spotted. Und dann wird allen sofort angezeigt, wo sind die Gegner. Und das ist insofern, das ist wahnsinnig gut. Es funktioniert echt flüssig und stellt so ein bisschen so eine Fairness her, weil man auch ohne Headset-Kommunikation, weil die wenigsten ja online mit Headset kommunizieren, wenn sie nicht gerade mit Freunden unterwegs sind, hier so einen gewissen, ich will nicht sagen Vorteil, aber Nachteilsausgleich schaffen. Und das funktioniert gut, es macht echt Spaß zu bedienen, dieses Ping-System. Du kannst auch sagen, findest eine offene Kiste und kannst sagen, hey, hier war schon jemand. So zum Beispiel, ne? Und ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenken. Ist toll. Ich mache noch kurz ein Fazit, wenn ich darf, weil es gibt noch zwei, drei Aspekte, die vielleicht noch kurz unterstreichenswert wären. Eines ist, dass eine Kritik mitunter darin besteht, an Apex Legends ist ja nicht perfekt, dass es noch einiger, dürfte ruhig noch mehr Inhalt sein, mehr Modi. Ja, es wäre zum Beispiel denkbar, dass man tatsächlich sagt, man verzichtet, man macht so einen One-Player-Mode, wo man alleine gegen irgendwie 59 andere antritt. Auch das Tutorial könnte noch etwas ausführlicher sein. Es ist natürlich schön, dass es überhaupt eins gibt, dass du diese Möglichkeit hast, als Person, die sich nicht damit auskennt, kurz ein bisschen was zu lernen. Aber das Tutorial erklärt wirklich nur die ganz basalen Dinge. Dauert irgendwie 10 Minuten und dann ist man auch schon durch. Die Map ist attraktiv und variantenreich. Sie ist auch ein bisschen kleiner, als, wenn ich mich recht entsinne, als die PUBG-Maps und die Fortnite-Map. Aber damit lässt sich gut leben, es sind ja auch weniger Spieler. Es gibt bislang kein Cross-Platform-Play. Das ist natürlich, ich glaube, das ist noch so ein bisschen ein Problem für Apex Legends, denn Fortnite ist ja so stark, weil es auf allen Plattformen vertreten ist. Ne? Und du kannst irgendwie auf allen Plattformen miteinander spielen. Du kannst ja sogar irgendwie auf dem Smartphone gegen Leute am PC spielen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil du ständig verlierst. Ja?
Aber es geht.
Wenn du eben, das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn du irgendwie Leute hast, die du kennst und die auf dieser oder jener Plattform spielen, dann kannst du es auch machen. Und das ist bei Apex Legends gegenwärtig noch nicht der Fall. Wenn du auf der PS4 spielst, spielst du nur mit anderen PS4-Leuten. Hat natürlich auch Vorteile, weil du eben nicht irgendwie gegen Leute antrittst, die eine Maus haben. Es sei denn, sie haben eine Maus an die PS4 angeschlossen. Ich fände auch noch toll, das ist jetzt wirklich so eine Detailanmerkung, ich fände es toll, ich hatte echt schon super Runden und ich hatte schon furchtbare Runden. So furchtbare Runden, die dann so ablaufen, dass du quasi, du springst aus diesem Ding ab, aus diesem Dropship, ja, und dann fliegen alle in unterschiedliche Richtungen, du siehst deine Squadmates nie wieder. Das Einzige, was du angezeigt bekommst, ist, dass sie irgendwie sterben. So, wo man sich dann auch so denkt, so, oh, Leute. Oder auch gut, du öffnest so eine Loot-Truhe und dann kommt dein Squadmate an und klaut die Munition zu der Waffe, die du eigentlich bräuchtest, ja. Auch gut. Ich habe schon mal gewonnen. Habe ich dir das erzählt?
Nee.
Ich habe mal gewonnen. Ich bin Champion geworden. Das war toll. Das war echt toll. Entschuldigung, ich verliere mich
gerade. Musst du danach dann auch vor den Imperator treten, der dann den Daumen hoch und runter nimmt?
Nee, das ist dann so, das zeigt dir nur so an, you are the champion, dann gibt es ein bisschen Punkte, weil du dann mit diesen Punkten natürlich irgendwie Skins, kosmetische Dinge freistellen kannst.
We are the winner takes it all.
Und so weiter, ne?
Aber Queen.
Aber, was wollte ich sagen? Genau.
Du hast gewonnen, wie hast du denn gewonnen?
Ach Gott, es war echt eine mitreißende Erfahrung. Ich bin eigentlich so jemand, ich springe dann da so rein und in der Regel sterbe ich schnell. Ich sterbe schnell und bin wenig hilfreich für so Squads, ja. Ich kann aber auch mich nicht so richtig mit der Spielgeschwindigkeit von vielen anderen Leuten anfreunden. Und dann war ich tatsächlich, bin ich mit einer Person gepairt worden. Wir haben kein Wort gesprochen, kein Headset war aktiv. Und wir waren nur zu zweit. Die dritte Person ist schon im Startbildschirm, hat schon das Spiel verlassen. Passiert glücklicherweise relativ selten, ist aber passiert in diesem Fall. Wir waren also zu einem Zweier-Squad gegen diese ganzen anderen Dreier-Squads. Ja? Und unsere Vorgehensweise war super vorsichtig, das habe ich geliebt. Ja, irgendwie gezielt dann hier und da looten, aufeinander warten, dann auch irgendwie sicherheitshalber nochmal kurz irgendwie checken, sind vielleicht irgendwie Gegner in der Nähe. Denn man muss ja auch berücksichtigen bei Battle Royale, das finde ich mitunter auch toll, die Kills, die du machst, sind überhaupt nicht relevant. Also sie haben schon eine gewisse Relevanz, weil du natürlich den Loot der Gegner einsammeln kannst und sowas, ja. Aber jede Begegnung mit einem anderen Squad ist immer auch ein Risiko. Und wir haben uns dazu entschieden, wir bleiben relativ weit außen, warten viel ab. Es gab einen Moment, wo wir einfach nur irgendwie, glaube ich, 5 Minuten an einer Stelle so rumgecampt haben, in der Nähe von so einem Loot-Punkt und darauf gewartet haben, dass jemand kommt, ist aber nicht passiert. Und am Ende sind wir dann irgendwie da so in so ein Haus rein, da waren irgendwie nur noch 2 Squads oder so übrig und haben es tatsächlich geschafft, die platt zu machen, weil die, glaube ich, schon so nervös waren. Die hatten so eine Angst. Und wir waren halt sehr kalkuliert und wussten von außen schon, haben alles beobachtet, wussten genau, wo sie waren und so. Und das war echt stark. Also viele Grüße an die unbekannte Person, mit der ich da gespielt habe. Es war mir ein Vergnügen. Willst du noch kurz was zum Bezahlmodell hören? Beziehungsweise zur Finanzierung?
Ich frage mich immer noch, was dich daran so reizt. Also weil
was mich daran reizt? Also, ich bin zwiegespalten. Manchmal ist es für mich schwierig, weil viele Leute einfach nicht gut im Team spielen. Das finde ich dann anstrengend. Wenn man aber ein gutes Squad hat, kann es echt viel Spaß machen, weil man so eine Kombination hat. Auf der einen Seite ist alles so ein bisschen zufallsbasiert, welchen Loot du findest. Aber du kannst auch sehr gut managen, welche Risiken du eingehst. Du musst so deinen Blick sowohl irgendwie auf andere Gegner haben, auf deinen Squad, aber auch auf diesen Ring, der immer enger wird und sich immer weiter zusammenzieht. Das erzeugt schon eine enorme Spannung. Vor allem umso länger du im Spiel drin bist, desto höher wird ja auch die Fallhöhe, das Risiko, weil du umso mehr verlieren kannst. Das macht schon wirklich Spaß. Und du bist halt eben, du bist drin, du springst rein, die Ladezeiten sind kurz. Und wenn du dann irgendwie über den Haufen geschossen wirst, 2 Minuten später bist du in einem neuen Spiel quasi. Und das geht schon. Ich finde das schön. Ich finde es auch fair, dass es ist sehr, sehr balanced. Die Helden sind alle sehr, sehr ausbalanciert. Es macht wirklich Spaß. Es macht enorm Spaß. Man hat so eine eigene kleine Geschichte, die sich in jedem Spiel quasi entwickelt und zuträgt. Sofern man nicht landet und sofort über den Haufen geschossen wird. Weil am Anfang stirbt man oft. Wieder und wieder und wieder. Bis man irgendwie an den Punkt kommt, dass man auch mal irgendwie 20 Minuten lebt. Ja? Oder überhaupt, 20 Minuten ist schon zu viel. Ich glaube, eine Runde dauert irgendwie 15. Dass man irgendwie, ja, die ersten 5 Minuten überlebt.
Ja, freut mich, dass du da so Spaß dran hast. Mich reizt es, wie gesagt, nicht. Aber erzähl mir doch noch was zum Bezahlmodell. Genau, hast du dich schon in Unkosten gestürzt?
Ja, ja, ich bin schon so ein Whale geworden.
Ein Whale?
Ein Whale, das ist also Unternehmen, die so sich über Free-to-Play-Modelle, über Microtransactions und Abos finanzieren, die nennen ihre größten Kunden Whales, weil die mitunter Tausende von Euros irgendwie für lustige Hütchen in einem Spiel ausgeben. Und das ist ja mitunter ein maßgeblicher Grund, warum diese Unternehmen sich überhaupt halten können. Es ist in Apex Legends allerdings etwas anders. Ja, es ist Free-to-Play. Also wenn ihr, liebe Leute, da draußen Lust habt, daran teilzuhaben, dann könnt ihr das einfach so runterladen und damit anfangen. Es gibt eine Ingame-Währung, mit der man es gibt eine Ingame-Währung und es gibt Ingame-Lootboxes. So, ne? Die Lootboxes enthalten, das sind alles kosmetische Dinge. Es gibt keine Dinge, die irgendeinen Spielvorteil verschaffen. Habe ich auch extra nochmal gecheckt. Kommt tatsächlich nicht vor. Also es sind so ein bisschen Finishing-Moves, die irgendwie ulkig aussehen, Skins für die Figuren, für die Waffen, solche Sachen. Es gibt auch keinen doppelten Loot, sodass man, wenn man eine Lootbox öffnet, die heißen, glaube ich, Apex Packs oder sowas, dann muss man nicht, läuft man nicht Gefahr, dass man irgendwas doppelt findet. Die Microtransactions entsprechend sind auch nur kosmetisch. Hier hat Respawn auch von Fortnite gelernt. Es soll noch ein Battle Pass-System kommen, dass man irgendwie so eine Art so ein Battle Pass kauft, so ein Abo-Modell und dadurch mehr von diesen optionalen Dingen, von diesen kosmetischen Dingen freischaltet. Das ist aber noch nicht implementiert. Was noch wichtig ist, darauf hinzuweisen, wie gesagt, 6 Helden gibt es zu Beginn mit unterschiedlichen Fähigkeiten. 2 weitere Helden gibt es darüber hinaus noch, die allerdings entweder Geld kosten, also entweder kann man sie kaufen oder man kann sie erspielen. Beide Legends, habe ich nochmal nachgeschaut, kosten insgesamt zusammen etwa 20 Euro. Alternativ dauert es also 15 Stunden, bis man jeweils einen Legend freigeschaltet hat, je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte man einsammelt. Es ist eben, wie ich finde, ein zurückhaltendes Bezahlsystem. Dennoch aber, was ich immer schlimm finde, Währungschaos. Es gibt ja. es gibt Lootboxes, also die Apex-Packs, es gibt Legend-Tokens, die dazu zählen, die sich diese Legends zu kaufen, und es gibt Apex-Coins, was eben diese Währung ist, die man für echtes Geld kaufen kann.
Das ist aber ja durchaus auch eine Masche, dass man so ein Währungschaos verursacht, dass du gar nicht mehr weißt, wie viel Geld gebe ich gerade eigentlich für irgendwas aus. Genau, also allein, ja, dass man eine Ingame-Währung etabliert, die dann nicht mehr ersichtlich, also die quasi verschleiert, wie viel sie eigentlich wert ist, weil ich sitze da ja nicht die ganze Zeit mit einer Umrechentabelle und überlege mir, wenn ich jetzt so und so viel Ingame-Geld ausgebe, wie viel anteile ich an dem, was ich quasi für das Ingame-Geld bezahlt habe, ist das jetzt? Also wenn ich mir dann irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Ubisoft-Dollar oder wie die das nennen, dann kaufe
Uplay Points.
Ja. Ich versuche mich davon möglichst weit fernzuhalten, deswegen weiß ich es nicht. Wobei es natürlich auch nochmal eine interessante Betrachtungsweise wäre, wer welches Ingame-Währungssystem und so weiter. Also wäre nochmal ein eigenes Thema der Woche, sich mit Ingame-Währung zu beschäftigen, finde ich eigentlich ganz spannend.
Notiere es mal.
Schreib mal auf, weil. Also wie viel Uplay Points ist zum Beispiel dann ein Apex Token auch wert oder so? Also, und wie auch, also bevor ich weiter rumblöde. Nee, aber das finde ich, ist halt so eine Masche und ich finde es auch teilweise sehr schwierig, weil es für mich nicht mehr transparent wird, was ich da eigentlich gerade ausgebe und dann auch für mich als, wie sagt man, als mündigen Käufer, Konsumenten und so weiter, so verwirrt und intransparent. Also da denke ich so ein bisschen aus, hier ist das Stiftung Warentest, ja, also so Konsumentenschutz Perspektive, dass man da halt schon auch das wissen sollte, genauso wie man auch vorab wissen sollte. Ist ja mittlerweile zumindest bei solchen Sachen wie beim Apple Store, dass ich immer sehe, In-App-Käufe, also wenn ich ein Spiel sehe, dann scrolle ich immer schon runter und gucke, ob es In-App-Käufe gibt. Dass man da halt auch vorab quasi schon weiß, es gibt halt dieses Tokensystem und so weiter und auch Lootboxen und auch Hinweis zum Beispiel, Glücksspiel kann süchtig machen, Teilnahme erst ab 18, weil es ist im weitesten Sinne ja, also was heißt im weitesten Sinne, es ist auch eine Art von Glücksspiel, wenn ich solche Boxen öffne, gar nicht jetzt nur auf Apex Legends bezogen, sondern insgesamt auf diese komplette Entwicklung im Spielebereich, wo ich finde, dass wir da eigentlich tatsächlich nachziehen sollten mit den Mechanismen, die wir auch schon für analoge Dinge etabliert haben.
Ja, es gibt da tatsächlich so ein, auf der einen Seite würde ich hier Apex Legends etwas loben, insofern als dass es diese Bezahlgeschichte sehr stark in den Hintergrund fährt. Also ich habe bislang das Bezahlsystem komplett ignoriert. Ich habe es mir einmal angeschaut, um eben darüber dann sprechen zu können im Podcast und das in meine Rezensionsüberlegungen einzubeziehen. Ich habe aber nicht im Traum daran gedacht, mir irgendwie was zu kaufen. Es ist tatsächlich so, wie gesagt, es ist ja rein kosmetisch und ich brauche diesen Skin einfach nicht. Und das, was man irgendwie, was man in den Lootboxen freischaltet, da gibt es auch schon sehr, die sind ja auch, also wenn du auflevelst, bekommst du sozusagen ja auch Punkte, Ingame-Punkte und die kannst du dann dafür verwenden, um sozusagen Lootboxes zu öffnen. Und das ist dann, also da gibt es für mich jetzt nicht so das Problem, aber du hast ja dennoch recht, also es gibt zum einen, wenn es diese Mikrotransaktionen gibt, finde ich, warum ist dann, also weg mit diesen ganzen Währungen und stattdessen einfach sagen, hier, wenn du das kaufen willst, so und so viel Euro. Kannst du in einem Ingame-Store ja anzeigen.
Machst du halt Verluste,
weil die Leute nicht irgendwie sagen, oh, ich kaufe mir jetzt mal 5000 Apex-Coins, sondern dann wäre es halt, hey, ich muss jetzt ja hinblättern, um mir dann das und das zu kaufen.
Das ist ja teilweise auch zum Beispiel bei Ubisoft, war das, glaube ich, kriegst du welche geschenkt quasi, kriegst du irgendwie 300 oder so, und dann, aber um dir irgendwas zu kaufen, musst du quasi nochmal hinzuzahlen. Also da gibt es ja auch so Anreizsysteme, dass du schon mal so, du hast dich registriert für das System, hier sind schon mal 300, aber für die erste Hose oder so brauchst du halt 500 und dann hast du quasi so den ersten Schuss schon mal gesetzt.
Genau, da ist die Nadel schon im Arm. Ja. Und dann muss ich aber auch sagen, also was ich zum Beispiel darüber hinaus problematisch finde, unabhängig von der Frage, was man damit kauft, ist doch, dass durch das, also wenn du auflevelst, bekommst du Punkte und kriegst damit Lootboxen. Aber umso weiter du auflevelst, desto seltener passiert das natürlich. Das bedeutet sozusagen, du bist letztendlich in der Situation, dass man das Gefühl hat, irgendwie, es geht eben immer langsamer voran und das führt so ein bisschen dazu, dass man vielleicht, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man darauf Wert legt, belohnt zu werden irgendwie extern, dann kann das sein, dass man dazu geführt wird, sozusagen sich zu überlegen, ach komm, ich kaufe mir jetzt einfach nochmal die nächsten, aber wie gesagt, es gibt keine spielerischen Vorteile, es ist rein kosmetisch und es ist auch nichts.
Ja.
Ich finde so, diese Dirty Tricks sind jetzt bei Apex Legends nicht so ausgeprägt.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es eine Kritik ist, also dafür hätte ich es mir auch angucken müssen. Ist gar keine Kritik an dem speziellen Spiel jetzt. Aber, also ohne jetzt im Behaviorismus das Wort zu reden, externe Belohnungen sind, glaube ich, schon ziemlich wirkungsstark, so dass das, also die Frage, inwiefern lege ich auf externe Belohnungen und so solche Geschichten Wert, schon, dass es schon auch ein relevanter Punkt ist.
Ich habe mir jetzt gedacht, wenn du jetzt immer, wenn du Behaviorismus erwähnst, dann mache ich so eine pavlovsche Glocke.
Damit mir dann der Speichel fließt. Oder also was möchtest du mir damit antrainieren? Dann müsstest du ja auch irgendwas. Wahrscheinlich höre ich dann immer eine Glocke, wenn ich Behaviorismus sage. Stehe ich dann irgendwann eines Tages in der Vorlesung.
Ah, Glocken.
Erzähl was vom Behaviorismus, quasi in der Einführungsveranstaltung der Pädagogik. Und dann, haben Sie auch die Glocke gehört?
Also die Glocken auch, das gibt's ja gar nicht. Ich will nur kurz nochmal abschließend.
Ja.
Soll ich abschließen?
Ja, kannst du gerne machen. Ich habe gleich noch ein archäologisches Beispiel, was ich gerne mit dir diskutieren würde für Lootboxen. Ich habe mich nämlich die Tage mit Archäologie beschäftigt. Archäologie des Spiele.
Hey, der Game Studies. Jetzt bin ich gespannt. Archäologisches Beispiel für Lootboxes.
Ist gerade eine These, ist mir gerade so bewusst geworden, weil als du so von Lootboxes und also quasi zufallsgenerierten Dingen geredet hast, habe ich so ein bisschen an die Entwicklung eigentlich gedacht, weil wie wir alle wissen, bin ich eigentlich ein Zeitreisender und beschäftige mich mit immer weiter zurückgehenden Spielekonsolen und bin jetzt tatsächlich angekommen. Es ist ein wunderschöner Moment gewesen. Ich habe die Hände in die Luft gereckt und Yes gerufen, als ich es geschafft habe, mein Super Nintendo eigentlich innerhalb von 10 Minuten, ich war sehr stolz auf mich, an meinen Großbildfernseher anzuschließen. Nämlich nicht über das Komponentenkabel, sondern als kleiner Tipp für euch, über das Antennenkabel an den Antennenanschluss vom Fernseher, weil das Komponentenkabel hat dazu geführt, dass das Bild sehr, sehr schwammig, sehr matschig, sehr anstrengend anzuschauen war und ich mir schon dachte, okay, das meinen also die Leute, wenn sie über die Problematik von alten Konsolen, an neuen Geräten sprechen. So, okay, das kann schon irgendwie ein Problem sein. Dann habe ich auch online geguckt, irgendwelche Verbindungsumschaltgeschichten, 300 Euro teilweise, so solche Geschichten, wo ich dachte, ah nee, das ist mir jetzt auch irgendwie der Aufwand nicht wert. Und dann habe ich es nochmal über den Antennenanschluss versucht und es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also das Bild ist leicht matschig, wenn ich es quasi voll skaliere. Man kann quasi auch nur einen Ausschnitt des Bildschirms sich anzeigen lassen, sodass es ein bisschen größer ist als vielleicht damals mein Röhrenbildschirm. Und jetzt habe ich den Genuss gehabt, meinen alten Super Nintendo wieder spielen zu können. Zum Beispiel Super Mario Kart, Zelda und solche Geschichten. Und auch passenderweise Star Wars, Super Star Wars Episode 4.
Das ist so wirklich ein nostalgischer Segen. Ich habe das ja auch vor einem Jahr ungefähr, habe ich das ja auch mal gemacht, dass ich dann irgendwie nochmal, ich glaube, da habe ich Super Mario World, habe ich, glaube ich, gespielt auf dem SNES. Das war auch echt eine tolle Sache. War ein bisschen umständlich anzuschließen, stimme dazu. Aber wenn es dann lief, hat es super viel Spaß gemacht.
Und wo ich jetzt gerade so ein bisschen assoziativ nur dran gedacht habe, war nämlich die Loot Plate, würde ich sie jetzt mal nennen, bei Mario Kart. Du fährst ja über diese gelben Platten drüber oder das, was quasi bei Mario auch schon diese Steine sind, die aber dann in den Boden eingelassen sind bei Super Mario Kart, wo du ja auch zufällige Gegenstände bekommst. Ich dachte vorhin gerade so, es wäre richtig bitter, wenn es irgendwann ein Super Mario Kart gibt, wo du über so diese Platten fährst und dann kommt jedes Mal so ein Ping-Geräusch von deinem Handy, das aktuell wieder PayPal aktiviert worden ist. Weil du pro Platte dann quasi, weil es ist im weitesten Sinne, ist es quasi auch Loot, der aus einer Box kommt und quasi zufallsgeneriert ist.
Na, da ist es ja so, wir hatten ja mal eine Folge über Lootboxes gemacht, vielleicht können wir die verlinken und da war es schon so, dass wir uns recht uneinig waren tatsächlich über die Definition von Lootboxes, weil ich sie deutlich enger schnüren würde als du und ich würde sagen, das ist keine Lootbox.
Nee, ich würde es auch, ja, wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass es eine Lootbox
also
ist.
Zufallsgenerierter Loot oder, also das ist ja nicht mal Loot in dem Sinne, aber also ja. Zufallsgenerierte Elemente sozusagen, das ist ja schon noch eine wesentlich ältere Angelegenheit.
Genau, aber das war so meine Spieleerfahrung diese Woche und ich hatte halt tatsächlich auch so dieses Moment von oh, das ist ganz nostalgisch, aber auch das, wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen gesprochen über die Entzauberung des Nostalgischen, würde ich es jetzt mal nennen, weil man dann schon davor sitzt und sich denkt, ach so, so sah das also aus und so hat sich das gespielt. Und auch solche Momente, ich mache das mal am Beispiel von Super Mario Kart fest, was ich auch bei anderen Spielen dann festgestellt habe von, ich bleibe immer noch an den gleichen Ecken hängen. Also das Spiel hat quasi immer noch die gleichen Probleme auch, die einem dann auch wieder bewusst werden im Sinne von, ah, bei Mario Kart gibt es diese eine Ecke, wo ich jedes Mal hängen bleibe, weil es einfach zu eng geführt ist. Das würde man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen, weil du jedes Mal, also es kann nicht an mir liegen, wenn ich 20 Jahre später immer noch an der gleichen Ecke quasi immer wieder hängen bleibe, weil die Kurve einfach zu scharf geschnitten ist und da so ein blöder Stein quasi immer im Weg ist.
Wir haben uns auch tatsächlich so eine Art Mario Kart Turnier auf Twitter eingehandelt, ne? Bernhard Runzheimer und ich.
Das fand ich eine spannende Seitenentwicklung, weil ich bin einfach so aus Spaß dich angetwittert und meine so, naja, wer braucht schon eine PlayStation 4, wenn er ein Super Nintendo hat? Und dann kam auf einmal irgendwie Bernhard Runzheimer um die Ecke und meinte, ein Super Mario Kart, ein SNES. Fight, ready to rumble, so ungefähr. Das fand ich ganz witzig.
Das ist dann irgendwie so ein bisschen eskaliert, sodass wir jetzt tatsächlich so ein Turnier machen müssen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt
ein Turnier machen. Weiß ich nicht, es war jetzt die Tage auch wieder irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, aber ich glaube, ihr meintet das schon ziemlich ernst. Ich weiß auch nicht, was ich mir da irgendwie eingehandelt habe. Bernhard meinte dann auch irgendwie, ob wir dann eine Twitch... Oder nee, wer war das? Arno Görgen, also irgendwie kamen da auch noch Menschen mit dazu, wie als würde man sich auf dem Schulhof prügeln und plötzlich kommt irgendwie noch so Arno Görgen um die Ecke und ja, gibt's ja auch eine Übertragung, wo kann ich hier meinen Wetteinsatz?
Also,
vielleicht machen wir das als Sonderfolge für Episode 200 oder so.
Müssen dann so eine Art
Twitch-Stream
oder YouTube oder irgendwie sowas.
Wir machen dann das Pixel-Diskurs Beef.
Ich will noch sagen, abschließend, bevor wir jetzt hier den Kasten unserer Spielewoche schließen, möchte ich noch sagen, dass liebe Leute da draußen, wenn ihr Apex Legends spielt, euch damit gegenwärtig vergnügt oder vergnügen möchtet, von Leuten, die ich jetzt persönlich kenne, spielen es nur sehr wenige gegenwärtig. Deshalb suche ich immer liebend gerne nach Mitstreitern und Mitstreiterinnen. Also, wenn ihr das tun möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail simon@pixeldiskurs.de und dann verrate ich euch meinen PSN-Account und dann können wir einander adden und gemeinsam als Squad irgendwie Champions werden.
Wenn ihr Lust habt auf eine Runde Super Mario Kart auf dem SNES, dann schreibt mir gerne auch eine Nachricht, bucht mir ein Airbnb und ich komme mit meinem Super Nintendo in eure Stadt.
Das, mit meinem das, Super Nintendo in eure Stadt.
So, ich wollte jetzt Rockstars, nicht,
ich ne? war, mit so einem Tourbus.
Ich wollte jetzt Super nicht Leute zu mir nach Hause einladen, das wäre mir dann jetzt doch ein bisschen too much, aber so als Backpack-Traveling, so quasi der Super Nintendo als Welterschließer, würde ich ganz witzig finden, vor allem mir von anderen Leuten ein Airbnb zu bezahlen. Ich nehme auch eure Couch, ich bin nicht anspruchsvoll. Ich brauch nur ein Antennenkabel an Schluss.
Ja.
Na, ich kann ja mit den Leuten, ich kann ihnen ja nicht mein SNS-Account schicken. Ja, edit mich im SNS, PSN.
Oder vielleicht schickt mir so ein richtig langes Kabel zu.
Schickt mir Post, ich schicke euch dann quasi mein
dann move so mein, zurück. So,
nee, die Cartridge quasi mit einem, oder quasi den Super Nintendo mit einem externen Akku, der den versorgt an Strom, und dann kann man quasi dann im Time-Trial mich antreten. Oder wir schicken uns gegenseitig so Zeitmarker. So
eure Bestzeiten zu.
So, ich würde, wir haben genug Zeit verbracht, genau. Und springen mal zeitlich gesehen in die
Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute da draußen, wir lesen jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und wir müssen uns jetzt etwas sputen, weil wir relativ viel Zeit in der Spielewoche zugebracht haben. Deshalb Nummer 1. Das ist kein richtiger Artikel, den ich hier mitgebracht habe, sondern ich möchte ganz kurz über das legendäre Fortnite Live Event sprechen. Es gibt dazu zwei Artikel. Einmal A Shambles, Hundreds Demand Refunds from Fortnite Live Festival von Frances Perraudin. Und einen zweiten Artikel, Epic is suing over the failed Fortnite Festival von Oscar Dayes. Der erste im Guardian erschienen und der zweite auf GameSpot.com. Es ist folgendes, Tobi, in der Nähe von Norwich in England fand in der letzten Woche das sogenannte Fortnite Live Event statt. An den renommierten Battle Royale Titel angekoppelt, hat sich dieses Festival vor allem an Kinder und an Familien gerichtet und wurde folgendermaßen beworben. Zitat. Achso, Entschuldigung, da fällt mir noch was ein. Habe ich gerade in der Spielewoche gar nicht gesagt. Apex Legends hat natürlich auch den Nachteil, dass es in Deutschland ab 18 freigegeben ist, weil Finishing Moves und so weiter. Aber gut, zurück zum Fortnite Live Event. Wurde folgendermaßen beworben. Zitat. Get ready for the... Ich lese es jetzt so vor, als würde ich so ein Announcer sein. Hm. Get ready for the Fortnite Event of the Year. February 2019 Exciting Events, das ist der Veranstalter, Exciting Events, is bringing you the ultimate Fortnite Battle Royale. With live games playing throughout the day, dance battles to end all battles, challenges, crazy competitions, awesome activities, screens of your favorite YouTubers playing non-stop, and of course, shopping and much more. Zitat Ende. Das Ganze ist tatsächlich auch, habe ich entnommen, diese Beschreibung einer Seite auf eventbrite.co.uk, wo es auch noch dieses Fortnite Live-Event gibt, natürlich schon als abgeschlossen. Veranstalter, wie gesagt, Exciting Events, und das soll hier betont sein, hatte keinerlei Autorisierung seitens Epic Games, dieses Festival zu veranstalten. Das war aber scheinbar nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar, dass es gar nicht direkt an Fortnite angekoppelt war. Es kamen etwa 2800 Personen zu diesem Festival, die als baldig sehr enttäuscht wurden. Zunächst mal waren es 12 Pfund Eintritt, die man bezahlen musste, und dann nochmal 20 Pfund bezahlen musste, um Zugang zu gewissen Attraktionen in Anführungszeichen zu haben. Diese Attraktionen waren voll. Also ich stelle mir das so vor, es gab nur wenige Fotos, die von Leuten, die da waren, irgendwie veröffentlicht wurden. Das war auf so einem Feld, wie so eine Mini-Kirmes. Und da gab es gab eine Kletterwand für drei Kinder. Eine Kletterwand, die du irgendwie auch auf jedem, die vielleicht irgendwie einer relativ gut instand gehaltenen Schule irgendwie findest. Es gab 4 Bogenschießstände. Es gab eine kleine Tanzfläche. Es gab eine sogenannte Tunnel Experience, die von einem Besucher folgendermaßen beschrieben wird auf Twitter. Zitat: A trailer no bigger than a car with a tunnel through it, Zitat Ende. Und es gab natürlich die Möglichkeit, Fortnite zu spielen gegen Eintrittsgeld, was zu Hause natürlich ebenso funktioniert und darüber noch kostenlos ist. Außerdem gab es einen kleinen Stand mit Essen und Getränken, der als Diner beworben wurde. Und jetzt war aber dann, nicht nur waren diese Attraktionen extrem mau, die es wohl dort gab, sondern in Anbetracht der Besucherzahlen, 2800 bildeten sich sehr schnell enorme Warteschlangen. Besonders tragisch eine Geschichte von Andrea Soldicio, die ihren beiden Kindern Tickets zu Weihnachten geschenkt hatte, zu diesem Fortnite Live Festival, und erzählt folgendes, Zitat. We drove 110 miles here and I paid £60 for a hotel to stay for both days. But we will not bother with a second day. It is a shame because the kids were so excited about it. Zitat Ende. Der Veranstalter Exciting Events gab an, das Problem läge hauptsächlich darin, dass nur die Hälfte der Belegschaft gekommen sei. Es waren 8 von 19 Personen da, die irgendwie angestellt wurden. Und daher käme es zu diesen Wartezeiten. Es ist jetzt auch so, dass der Veranstalter bekannt gegeben hat, dass wenn sich die Leute individuell darum bemühen, bekommen sie eine Rückerstattung, aber wohl auch nur irgendwie den Eintrittspreis und nicht den Preis, den sie drinnen bezahlt haben für irgendwie diese Armbändchen, um dann irgendwie Fortnite spielen zu können. Und Epic Games hat bereits angekündigt, dass es jetzt rechtliche Schritte gegen Exciting Events einleiten wird. Ich kann das also nur empfehlen, einfach mal nach Bildern suchen von diesem Festival, was da stattgefunden hat. Das ist ein enorm trauriger Anblick, der sich da bietet.
Es gibt tatsächlich auch schon eine Meldung dazu auf meinmmo.de zu dem katastrophalen Fortnite-Event, nämlich dass der Director von Exciting Events, ist auch ein schöner Name, in einer E-Mail erklärt hat, Quelle ist der Guardian. Die Verfahren von Epic Games hatten katastrophale Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des Unternehmens, wodurch Exciting Events gezwungen war, alle Handelsaktivitäten sofort einzustellen. Der Director von Exciting Events wird nun versuchen, die Verluste für Dritte so weit wie möglich zu begrenzen. Und mit der sogenannten Liquidation werden die Vermögenswerte des Unternehmens in Bargeld umgewandelt. Also ich würde mal behaupten, also, dass man durchaus zu Recht von einer, also das ist jetzt tatsächlich relativ frisch, einfach gerade schnell ergoogelt, aber von einer Liquidation des Unternehmens sprechen kann. Aber tut mir leid, wäre so stümperhaft, also das weiß ja selbst ich, dass man nicht einfach von irgendwem und gerade so einem großen Titel, die also die Markenrechte benutzen darf, ohne sich da in irgendeiner Art und Weise abzusichern.
Ja, und dann so ein kleines Festival da irgendwie aufzubauen, riesengroß anzukündigen, und dann letztendlich wurde es auch von Leuten so beschrieben, das ist auch irgendwie in jedem kleinen Schulfest irgendwie, im Dorf findet man irgendwie eine besser ausgestattete Attraktionen als
ich wollte gerade sagen, also wir haben bei Ferienspielen, ich bin ja Pädagoge, durchaus auch schon bessere, also wenn ich mir das einfach anschaue, also mit wir haben jetzt keine Kletterwand, aber Hüpfburgen und so weiter gehabt. Also das sieht halt echt aus wie so ein sehr, sehr schlechtes, dafür wäre es okay, also sehr minimalistisches Kinderevent, so ein bisschen mit Bogenschießen und Kletterwand für halt ein Schulfest oder für die Abschlussveranstaltung von Ferienspielen, wenn dann die Eltern kommen.
Die hatten wahrscheinlich gar keine Hüpfburg. Das war das Problem, die Hüpfburg hat gefehlt.
Ja, wenn die Hüpfburg da gewesen wäre, dann hätte
die Hüpfburg, dann hätten die Eltern und die Kinder zusammen noch so ein Fortnite-Logo draufgesprüht vorne, zack, fertig.
So, ein weiterer Punkt vielleicht, ein auch Unternehmen, was sich nicht mit Ruhm bekleckert, danke, hat, sondern
Nummer 2.
Genau, ist ja hier Activision Blizzard und namhaft der CEO Bobby Kotick. Und wir hatten ja schon davon berichtet in der letzten Episode über die Petition Fire Bobby Kotick und auch auf Jim Sterlings Hinweise dazu. Und diese Petition hat jetzt im aktuellen Stand heute 6.446 von anvisierten 7.000 Unterschriften gesammelt, ist dementsprechend also durchaus auch einigermaßen erfolgreich, würde ich sagen.
Würdest du sagen, was ist deine Einschätzung? Wird Bobby Kotick gefeuert oder
nein,
nicht?
Nein, ich habe nämlich, also das ist jetzt meine Nummer 2, ist jetzt so ein bisschen eine Collage aus verschiedenen Dingen, weil mich hat dieses Thema durchaus auch noch so ein bisschen getrieben und ich habe mal nachgeschaut, was es zum Beispiel auch von anderer Seite gibt, nämlich zum Beispiel eine Einschätzung von Benedikt Kaufmann auf aktionär.de, jetzt nicht zu diesem Punkt, ob er jetzt gefeuert wird oder nicht, sondern wie das auch zum Beispiel aus Finanzseite kommentiert wird. Ich zitiere das einfach mal: Die Umstrukturierung bei dem Spielekonzern hat begonnen. Der Aktionär erwartet, dass die Grenzen zwischen Activision und Blizzard weiter verschwinden und der Fokus auf Mobile Games noch stärker durchschlägt. Und so weiter und so fort. Jetzt gilt es abzuwarten, wie der Markt die Restrukturierungspläne der Unternehmensführung annimmt und eine neue Bodenbildung, ich habe keine Ahnung von Finanzen, was das genau bedeutet, aber gelingt. Anleger bleiben vorerst dabei und auch, dass die Umstrukturieren in erster Reaktion vom Aktienmarkt gut aufgenommen werden. Also das ist ja durchaus auch die Perspektive. Dementsprechend glaube ich nicht, dass aufgrund der Petition, die ja auch quasi keinen Hebel ausübt, Bobby Kotick gefeuert wird.
Es wäre dann sozusagen erst der Fall, wenn sich herausstellen würde, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, dass Blizzard dann an Marktwert verliert, wenn die ersten, wenn die Titel erscheinen, wenn sie an Qualität verlieren, wenn Diablo Immortal letztendlich dann irgendwie vielleicht sogar mittelmäßig erfolgreich wird, aber einfach nicht irgendwie den Stellenwert einnehmen kann, den ein hochqualitativ produzierter Titel wohl einnehmen könnte.
Also meine Analyse, die ich aus diesen zwei Punkten der Einschätzung jetzt nur kurzen von einer Seite, ich habe aber auch versucht bei anderen finanzthematischen Seiten, die jetzt nicht aus den Game Studies kommen, sondern ja einfach Aktienseiten sind, zu schauen, ob es da irgendeine Art von Aufschrei oder Dokumentation von das hat jetzt Auswirkungen zu finden ist, weil ich glaube, wenn dann halt nur über die indirekte schlechte Publicity, dass dadurch dann Bobby Kotick gegebenenfalls irgendwann seinen Hut nehmen müsste, glaube ich aber nicht dran. Aber ich halte halt die Petition durchaus immer noch für interessant auch und auch insofern unterstützenswert, als dass sie das Thema weiter vorantreibt, ihr jetzt auch quasi zu uns nochmal in den Podcast spült. Und falls ihr diese Petition teilen wollt oder auch signieren wollt, dann verlinken wir diese auch. Und ein weiterer Punkt noch in dieser Collage der, ich sag mal, Spiele, Industrie, Arbeitsbedingungen ist nämlich weitere Entlassungen, nämlich bei Electronic Arts Studio ansässig in Australien bei dem Studio Fire Monkeys. Fire Monkeys ist bekannt dafür für Mobile Games, Titel zum Beispiel Real Racing 4 oder auch The Sims Mobile. Und ich habe dazu zwei Artikel gefunden, nämlich einmal von Susanne Braun auf bufft.de und dann nochmal von Alex Walker, auf den Susanne Braun verwiesen hatte, auf Kotaku.com. Dort wird nämlich berichtet von 50 bis 60 Mitarbeitern, Entwicklern, die entlassen worden sind. Das entspricht 10% aller Mitarbeitenden in der australischen Game-Industrie, die anscheinend einfach nicht so groß ist, aber durchaus ja quasi einfach anteilig schon, dass durchaus eine Zahl ist, wenn 10% aller Mitarbeitenden in dem Bereich entlassen werden. Und Fire Monkeys stellt den größten australischen Mobile-Game-Produzenten an der Stelle dar. Und es ist eben ein weiterer Meilenstein, wenn man das so nennen will, euphemistisch, der EA-Entlassung.
Klar, also umso kleiner die Branche in dem jeweiligen Land, desto drastischer wirken sich auch Entlassungen von irgendwie mal 50 Leuten aus, ne? Also weil man damit ja sozusagen schon einen beträchtlichen Teil der Branche herausschneidet aus der aus dem Bruttosozialprodukt des jeweiligen Landes.
Ja, und du hast natürlich das Problem, dass du in einer globalisierten Welt und gerade in einer Digitalbranche, die ja die Spieleentwicklung darstellt, du könntest ja auch theoretisch von zu Hause arbeiten. Ich bin mir sicher, dass das in manchen Produktionen auch der Fall ist, dass du einfach an einem bestimmten Codeblock nicht ortsgebunden bist, dass du durchaus auch konkurrierst oder ja auch von dir erwartet wird, dass du von Australien nach Amerika, von Amerika nach England ziehst, um dich eben über Wasser zu halten, wenn du eben Spieleentwickler bist. Auch in Deutschland ist ja jetzt die Spielebranche nicht so groß, dass es eventuell notwendig ist, auch das Land zu verlassen. Und dementsprechend ist es schon problematisch, wenn 10% einer Branche quasi plötzlich auf den Arbeitsmarkt gespült werden. Gerade wenn die Branche so klein ist in dem entsprechenden Land und ja auch quasi sich das subsumiert. Also ich hatte auch noch kurz, ich habe es jetzt leider nicht mehr mitgebracht und notiert, aber es gab auch quasi Ankündigungen in Frankreich. Das ist Kotaku immer eine ganz gute Quelle, um nochmal nachzuschauen, weil die an dem Thema gerade dranbleiben, dass da auch nochmal von EA aus quasi Gefahr da ist. Also die Leute warten quasi auf ihre Kündigungen. Das war jetzt am 15. irgendwann hatte ich nochmal was gefunden, habe ich jetzt nicht mehr reingenommen, weil wir wochenweise schauen. Aber das Thema, also es ist so ein bisschen, dass an verschiedensten Stellen so Leuchtfeuer auftauchen von hier werden Leute entlassen. Jetzt haben wir es natürlich, ist auch ein bisschen selektive Wahrnehmung, dass wir uns jetzt intensiver damit beschäftigen. Aber es passiert halt an verschiedenen Stellen gerade was wir jetzt so ein bisschen beobachten.
Nummer 3. Ein kurzer abschließender Lektürehinweis. Es ist eine neue Paidia-Sonderausgabe erschienen mit dem Titel Das Ohr spielt mit Klang im Computerspiel. Und genau eben darum geht's auch. Ich habe jetzt gar nichts weiter großartig gelesen, bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe das gerade erst gestern gesehen.
Nee, aber ich habe das auch gesehen und fand das einen sehr schönen, interessanten Titel.
Ist echt ein spannendes Thema, die Ludo-Musicology, ja, also die Erforschung musikalischer, klanglicher Einflüsse oder Relevanz innerhalb von spielerischen Strukturen. Ihr findet diese Sonderausgabe, diese Paidia-Sonderausgabe, die ungelesen von mir schon den Stefan Simonschen Qualitätsstempel jetzt einfach mal bekommt.
Oh, ein Preview. Ohne Preview.
Findet ihr auf paidia.de natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Und ich würde sagen, husch, husch. Damit eilen wir schon weiter Richtung Thema der Woche. Ich habe erstmal, um eine kleine musikalische Überleitung zu machen, ich habe gestern eine kurze Jazz-Etüde aufgenommen. Die ist nicht wirklich dazu gedacht, eigentlich jetzt irgendwie veröffentlicht zu werden. Aber ich dachte, die bietet sich hier vielleicht kurz an als Interlude. Wir machen eine kurze Pause. Ihr kriegt etwas Musik auf die Ohren und wir hören uns gleich wieder. Das war eine kleine musikalische Jazz-Etüde, die keine größere Bewandtnis hat, was man allerdings von unserem Thema der Woche nicht behaupten kann, denn es trägt den Titel Was ist ein Hashtag gutes Spiel? Fragezeichen. Es gab, oder ich sag mal so, erstmal um kurzes überhaupt kontexttechnisch hier einzuordnen. Das Grimme Forschungskolleg hat ein Projekt durchgeführt mit dem Titel Quality Games, Computerspiele zwischen Kunst und Kommerz. Ein Projekt, das von April 2018 bis Dezember 2018 lief. Und in der vergangenen Woche hat das Grimme-Institut dann verschiedene Interviews hochgeladen auf Twitter von einer Tagung in Köln. Und in diesen Interviews sprechen Personen aus dem akademischen, aber auch aus dem journalistischen Bereich darüber, was ein gutes Spiel ausmacht. Ich dachte, wir nehmen uns dieser Debatte an. Wir springen da einfach rein, wie in so einen Swimmingpool und schauen mal, was so passiert. Zunächst mal wäre deshalb natürlich eine Frage, die wir erstmal für uns klären müssen, eine Frage, die auch auf Twitter diskutiert wurde, ob diese Frage, was ist ein gutes Spiel, überhaupt beantwortet werden kann, ob es sinnvoll ist, diese Frage zu stellen.
Und was sie quasi leisten kann, ist damit ja auch verbunden.
Was sie leisten kann, ja. Und wir haben auf Twitter haben wir auch eine Umfrage gestartet, haben gefragt, ist es sinnvoll, die Frage zu stellen, was ein gutes Spiel ausmacht. 63% haben für Ja gestimmt, diese Frage sollte man stellen. 37% haben für Nein gestimmt. Aus Gründen der Transparenz, es haben insgesamt 38 Personen abgestimmt. Also wir können hier nicht irgendwie von einem repräsentativen Sample sprechen.
Nö, das war aber ja auch nicht unser Anliegen, sondern eher um mal zu schauen, wie die Leute so drauf reagieren und um ja auch so ein bisschen die Diskussion zu der Frage, also die Frage zu Frage zu stellen.
Wie siehst du das, Tobi? Ist das eine sinnvolle Frage? Ist das eine beantwortbare Frage?
Ich mache zwei Punkte auf. Ich finde Fragen produktiv, auch wenn sie keine Antwort haben. Also das, was Eugen Fisser jetzt zum Beispiel auch kommentiert hat, auch wenn es keine Antwort gibt, ist es eine sinnvolle Frage, ebenso wie die Frage, was ein gutes Leben ausmacht oder einen guten Rainer, hat auf Rainer Siegel verwiesen. Genau, also das finde ich sinnvoll, wie ja zum Beispiel die Zapatistas sagen, Fragen schreiten wir voran. Es geht nicht um die Antworten, sondern um die Fragen, die wir uns stellen und was diese für uns leisten können. Die Frage, was ein gutes Spiel ist, geht mir nicht ganz so gut von den Lippen, weil ich damit durchaus, und das kam ja auch in einem der Kommentare der Teilnehmer von der Grimme Games Tagung vor, inwiefern das halt Qualitäten sind, inwiefern, was tut man da auch dem Gegenstand an, müsste jetzt gleich nochmal gucken, wer das war. Aber
ich kann es dir sagen.
Das wäre auch so meine Perspektive, warum ist jetzt die Frage des guten Spiels so sehr im Raum, wenn es doch eigentlich zum Beispiel Jochen Gebauer um die Frage des Kulturguts geht.
Ich schaue gerade mal kurz, wer das war. Ich hatte es mir doch notiert. Das war das Hans-Christian Schmidt? Wo habe ich mir das denn notiert? Genau, Hans-Christian Schmidt hat darüber gesprochen in dem Interview, dass man, wenn man jetzt so einen Kriterienkatalog oder einen Katalog an Eigenschaften festlegen würde oder diesen Versuch überhaupt nur starten würde, man dem Gegenstand gewissermaßen auch schon genuin nicht gerecht werden kann.
Ja, die Problematik der starren Kriterienkataloge hat zum Beispiel Andreas lange angesprochen und genau, Hans-Christian Schmidt hat dann zum Beispiel den Blick auf neue innovative Qualitäten des jungen Mediums Computerspiel, also auf die Möglichkeit, diese freizugeben, also nochmal zu fragen, was kann das noch bedeuten, ein gutes Spiel zu sein, weil ja zum Beispiel Jochen Gebauer auch so diese alte Bewertungsmentalität dessen, also Computerspiele wie ein Toaster zu behandeln oder einen Kühlschrank oder, also er hat vom Matratzentest gesprochen hin zu einer anderen philotonistischen Betrachtungsweise des Mediums Computerspiel, wie ja auch zum Beispiel Bücher oder Filme besprochen werden.
Ich finde tatsächlich auch die interessantere Frage eigentlich, ich würde dir voll und ganz zustimmen, Tobi, in deinen zwei Aspekten, und würde sagen, dass deshalb vielleicht auch die interessantere Frage ist, oder die Frage, die wir uns hier auch stärker stellen können, ist nicht so sehr, was ist ein gutes Spiel, sondern wie kann eine solche Frage überhaupt beantwortet werden oder aus welchen Perspektiven wird sie beantwortet?
Ich finde auch die Frage spannend, wer stellt diese Frage? Also A, auf der Ebene von, wer definiert das? Das ist auch was, was wir vielleicht später nochmal diskutieren können, im Sinne von, wer hat da auch quasi Deutungshoheit? Wer distinktiert sich auch über, dies ist ein gutes Spiel und du spielst ein schlechtes Spiel? Welche habituellen Dispositionen sind da auch vorhanden? Und aber die Frage dessen, wer stellt diese Frage? Als Pädagoge müsste ich mich ja zum Beispiel auch der Frage durchaus stellen, wenn ich mich ja auch intensiver mit Spielen beschäftige, habe, wie zum Beispiel auch Daniel Heinz vom @Spieleratgeber zum Beispiel sagt, damit ich Eltern beraten kann und weiß, mit welchen Spielen ich gute medienpädagogische Arbeit machen kann, weil spätestens dann stellt sich die Frage, inwiefern habe ich ein gutes Spiel für meine pädagogische Arbeit gefunden? Und genau, was sind schlechte Spiele? Also welche Spiele sind geeignet, dienen einem spezifischen medienpädagogischen Zweck? Also wo ich dann nicht mehr selbst die Frage stelle, sondern mich der Frage stellen muss, weil sie an mich herangetragen wird. Und dann kann ich sie auch nicht mehr verneinen mit, nee, die Frage möchte ich jetzt aber nicht beantworten. Es gibt quasi kein gutes Spiel, so wie es kein gutes Leben gibt, so ungefähr. Es gibt kein gutes Spiel im Falschen, wäre schon mal meine Antwort.
Ja, das ist ja auch das Problem, wenn man eben sich der Beantwortung solcher Fragen denn gänzlich entzieht, ist man auch in der Situation, dass man, wenn ich jetzt sage, okay, was ist ein gutes Leben, brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, weil kann ich sowieso nicht beantworten, dann bedeutet das ja auch gewissermaßen, naja, dann ist es eigentlich auch egal. Und wenn du sagst, in dem Sinne, will das jetzt gleich mal ein bisschen generalisieren, diese medienpädagogische Perspektive auch, würde ja dann bedeuten, naja, wenn wir das nicht in irgendeiner Form bestimmen können, die Frage danach, was in diesem spezifischen Kontext ein gutes Spiel ausmacht, um beispielsweise medienpädagogische Arbeit zu leisten, dann bedeutet das, ob du jetzt deinem Kind irgendwie Tetris gibst oder Manhunt, macht dann eigentlich keinen Unterschied. Oder man kann es zumindest nicht sagen. Und vielleicht kann man es auch so kategorisch nicht sagen, aber es ist dennoch.
Ich würde schon kategorisch behaupten, dass Manhunt kein pädagogisch gutes Spiel ist. Aber dann kommt ja die Qualität des Pädagogischen. Also dann ist ja auch die Frage, aus welcher Sichtweise schauen wir.
Genau, das ist genau dieser Aspekt, den ich gerade herausstellen wollte. Nämlich, dass diese medienpädagogische Perspektive, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, du sagtest auch gerade schon, man guckt dann sozusagen auf den Zweck. Ich würde sagen, das ist halt so eine Beantwortung der Frage, suchend nach oder blickend auf Aneignung und Wirkung. Also ein gutes Spiel ist oder etwas ist dann ein gutes Spiel, das Kriterium trifft dann zu, wenn ein Spiel etwas Positives hervorbringt, auf die eine oder andere Art und Weise. Wenn es zum Beispiel dafür sorgt, dass es Kindern ermöglicht, Dinge zu lernen über die Welt, über sich selbst. Das wäre so etwas, eine pädagogische, eine oder sagen wir es mal so, eine Reflexion, ein Reflexionsprozess, ein Transformationsprozess, ein Lernprozess anstößt. Man kann das natürlich auch noch ausweiten und sagen, ein Spiel ist dann gut, wenn es sozusagen Tugenden kultiviert. Das wäre dann eher so die moralphilosophische Perspektive, die ist in dem Falle jetzt weniger ausgeprägt gewesen in dieser Debatte bislang. Aber das wäre ja auch sowas, wo man sagen kann, ein Spiel ist dann gut, wenn es uns dazu bringt, darüber nachzudenken, an die Frage von Eugen Pfister zum Beispiel, was ist ein gutes Leben, wenn es uns Tugenden vermittelt.
Aber also du hast gerade eine ganz spannende Sache gemacht, ohne es, glaube ich, zu merken, nämlich tatsächlich die Doppelbedeutung des Guten in das gute Spiel. Also man kann ja gut als Adjektiv verstehen im Sinne von es ist gut oder tatsächlich ein gutes Spiel im Sinne von gutes Handeln, im Sinne von gute Wirkung.
Genau, ja. Das war schon intendiert tatsächlich auch.
Sehr schön. Es war so schön unterschwellig.
Ja, das kam
so, dass ich denken konnte, es war mein eigener Gedanke. Sehr schön, sehr schöne Hebammentechnik, lieber Stefan.
Es kam tatsächlich von einfach, also darauf bin ich nur gekommen durch den Kommentar von Eugen Pfister, durch die Parallelisierung zum guten Leben. Also wenn es uns quasi, das ist ja so eine aristotelische Annahme, die vielleicht damit einhergeht. Eine tugendethische Annahme, an die musste ich nämlich zuerst denken. Wenn wir uns fragen, was ist ein gutes Spiel? Inwiefern ein Spiel ist dann ein gutes Spiel, wenn es uns dabei hilft, gute Menschen zu werden oder uns gut zu verhalten, sozusagen.
Und der Unterschied ist ja dann durchaus auch, den man dann feststellen kann, dass man vorher immer über das, also wie ein gutes Messer, im Sinne von, es ist ein Messer, das gut schneidet, quasi über Spiele gesprochen hat, im Sinne von, es hat eine gute Grafik, es hat diese und jene Dinge auf einer Punkteskala. Es ist im Sinne von ein gutes Objekt, ein gutes Instrument, um Spaß zu haben. Während wir jetzt dann eher nach den Inhalten fragen und es nicht mehr so behandeln, als wäre es ein gutes Messer, was gut schneidet.
Ja, da kommen wir auch nochmal auf diesen Aspekt der Produkttests ja zu sprechen, die Jochen Gebauer mit ins Spiel gebracht hat, der übrigens auch bei uns zu Gast war in Episode 41, Spaß und Egoismus im Hörsaal mit Jochen Gebauer, hieß die Folge, können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Weil es da ja, es gab ja durchaus, oder es gibt mitunter auch Bereiche, und ich würde einfach, ja, es gibt mitunter auch Bereiche, in denen diese Frage danach, was ist ein gutes Spiel, sich nur sehr bedingt stellt, weil man sozusagen annimmt, dass Spiele gewisse Funktionen haben. Diese Funktion ist in der Regel Spielspaß, ist sozusagen das oberste Ziel, unterdessen sich dann verschiedene Kategorien versammeln lassen. Sound, Grafik, Gameplay und so weiter. Ja, also diese Aspekte, Erzählung oder Story, würde man dann klassischerweise eher sagen. Also in so einem GameStar-Wertungskasten aufgeführt, eventuell auch noch irgendwie prozentual ausgewertet, hätte man dann quasi die Annahme, also wenn man Spiele tatsächlich als Produkte versteht, als Konsumgüter, deren Funktion es ist, Unterhaltung zu bringen, im Sinne von Spielspaß, dann ist es sozusagen die Aufgabe des Spielejournalismus, dieses Unterhaltungspotenzial in irgendeiner Form zu ertesten. Da ist ja dieser Begriff des Testens, der mitunter schon auch allergische Reaktionen auslöst. Mitunter auch bei mir.
Das klingt wie so ein Trampolin, auf das man mal gesprungen ist, um die Sprungkraft des Trampolins zu testen.
Ja, eben wie.
Oder ob es kaputt geht, wenn man es anfasst.
Wie Jochen Gebauer das ja auch sagt, wie bei einem Matratzentest, dass man also ein Spiel testet, wie man eine Waschmaschine testet. Waschmaschine soll die Klamotten sauber machen und soll dabei gewisse Kriterien eben erfüllen, irgendwie was weiß ich was, energieschonend funktionieren und so weiter, leicht bedienbar sein und so weiter und so fort.
Und hat auch dann messbare Kategorien im Sinne von, also du kannst ja bei Matratzen durchaus dann unterscheiden zwischen einer bestimmten Dichte, die Matratze hat, also irgendwie Matratzenstärken und so weiter, die zu einer gewissen Qualität, also wo man sich darauf einigen kann, dass eine Matratze, die eine bestimmte Weichheit aufweist, potenziell eine gute Matratze ist, während eine Matratze, die sich anfühlt wie auf dem Boden liegen, keine gute Matratze. Also da sind, kann man ja objektive Maßstäbe irgendwann anlegen und herausarbeiten.
Ja, und ich finde auch, also ich gleich können wir da nochmal so ein bisschen so eine Differenzierung einziehen und auch darüber nachdenken, inwiefern das eine problematische Perspektive ist, aber ich will durchaus auch fairerweise irgendwie unterstreichen, dass Spiele ja auch ein technisches Medium sind. Und wenn wir daran denken, wie zum Beispiel Digital Foundry zum Beispiel am Titel rangehen, Framezahlen messen zum Beispiel. Ja? Also man kann durchaus annehmen, dass es ein negatives Kriterium ist, wenn, oder dass es zumindest keine positive Wirkung hat, wenn Spiele signifikante Frame-Einbrüche haben oder wenn sie in ihrer Funktionalität durch Bugs beträchtlich eingeschränkt werden. Wir denken an Titel wie Gothic 3, ja, was ja irgendwie auch irgendwie super, es war so ein Bugfest, zumindest damals, als es erschienen ist. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Ich glaube, das wurde irgendwie dann auch nur aus einer Fan-Community heraus noch gepatcht. Aber da kann man dann ja vielleicht auch sagen, insofern, dass insofern hier ein technisches Fundament vorliegt, gibt es auch ein gewisses Spektrum an Objektivierbarkeit von dem, was ein Spiel gut machen kann.
Ja, aber was ein gutes Spiel dann ausmacht, ist ja über die Summe seiner Teile hinaus, weil es gibt ja durchaus auch Spiele, die sind verbuggt, die sind vielleicht auch irgendwie halbfertig irgendwie auf den Markt geworfen, die sind aber keine schlechte Spiele, sondern vielleicht sogar tatsächlich in diesem Ranking, wenn man das so nehmen will, oder in diesem Bereich eines guten Spieles, oder was ich dann zum Beispiel selbst für mich persönlich als ein gutes Spiel wahrnehme, auch wenn es diesen objektiven Kriterien nicht entspricht oder zum Beispiel auch bewusst entgegenläuft.
Aber es gibt auf der anderen Seite dann natürlich auch Titel, die sind hochpoliert, ja, funktionieren super.
Star Wars Gamblefront.
Und zugleich aber, das würde ich gar nicht mal so sagen, weil das hatte ja auch so seine Probleme.
Ja,
aber
das ist ein schlechtes Spiel, das ist auch ein untugendhaftes Spiel.
Aber sie sind
bad Video Game, bad.
Aber sie sind, aber vielleicht auch wenn sie super gepolished sind, ja, und technisch eigentlich super gut gemacht, also im Grunde handwerklich gut gefertigt, ja, fehlt ihnen, sind sie dennoch leer, sie sind dennoch hohl, sie haben nichts, was irgendwie reizt und sind deshalb auch keine guten Spiele. Also man kann auch nicht sagen, ich würde zustimmen, die handwerklich gute Umsetzung ist nicht gleichzusetzen mit der Annahme, dass ein Spiel gut sei. Das ist auch keine großartige neue Feststellung, aber ich finde doch, dass das Technische schon in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Man kann es auch nicht ganz negieren, denn wenn ein Spiel technisch, handwerklich nicht gut funktioniert, braucht es schon sehr bestimmte, distinkte Qualitäten, die es dann in das Spektrum eines guten Spieles hineinheben können. Ich sage jetzt nicht gutes Spiel aus meiner Perspektive, sondern dass es als gutes Spiel wahrgenommen wird. So kann man es ja auch wenden.
Was ich halt noch ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass mir zumindest persönlich und auch insgesamt es einfacher fällt, ein schlechtes Spiel auszumachen und zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel. Das ist also, wo man ja irgendwie fragen könnte, kann man nicht über die Negation des schlechten Spiels, das gute Spiel herausarbeiten.
Ex negativo.
Genau, aber ich glaube, dass das funktioniert nicht, weil ich durchaus sagen würde, ein schlechtes Spiel ist für mich ein Spiel, was nicht läuft, ein Spiel, was total verbuggt ist, ein Spiel, was schlechte Erzählungen hat und so weiter und so fort. Aber ich finde es nicht so einfach zu sagen, ja gut, aber ein gutes Spiel ist einfach das komplette Gegenteil für eines schlechten Spieles und auf diesen Ebenen. Aber mir würde es einfacher fallen zu sagen, Star Wars Gamblefront ist für mich ein schlechtes Spiel, weil es bestimmte Dinge einfach komplett falsch macht, auch wenn es, also ein schlechtes Spiel, so schlecht, dass ich es noch nicht mal spielen möchte, weil es an einer Stelle zum Beispiel massive Fehler macht, wo alles andere quasi von diesem schlechten Kern auch quasi zerfressen wird.
Ja, ich möchte nur, also mein Punkt, den ich unterstreichen möchte, ist nur, dass ich die handwerkliche Dimension eines Spieles für nicht komplett negierbar halte. Das hängt damit zusammen, dass ich irgendwie auch, also ich würde natürlich einen großen Fokus auf etwas lenken, was ich jetzt mal irgendwie als Subjektivierung im Zuge des New Games Journalism beschreiben würde. Zugleich aber, glaube ich, wäre es verkürzt anzunehmen, dass die handwerklichen Aspekte eines Spiels keine Rolle spielen. Und es ist darüber hinaus möglicherweise auch eine Geringschätzung der Arbeit, die ja auch Personen leisten, um ein Spiel tatsächlich in seiner Qualität, hier im handwerklichen Sinne gemeint, auf ein Niveau zu bringen, dass es sich gut anfühlt, dass es Spaß macht, es zu spielen. Das, da fließt ja tatsächlich viel Arbeit und viel Überlegung rein. Da würde man sich vielleicht streiten können, inwiefern gehört es dem Kunstsektor zu oder dem handwerklichen Sektor. Ja? Aber dennoch ist es als Anteil des Gesamteindruckes eines Spieles nicht hundertprozentig negierbar. Kann vernachlässigbar sein in mancherlei Hinsicht, wenn man eben feststellt, dass zum Beispiel ein Stanley Parable grafisch kein Meisterwerk ist, muss es aber auch nicht sein. Darum geht es überhaupt nicht. Insofern ist eben da dieser Aspekt geringer, aber es ist nicht hundertprozentig vernachlässigbar. Wenn ein Stanley Parable immer ständig abstürzen würde, ja, oder es überhaupt völlig kaputt wäre. Ja, ich weiß, es hat auch so eine Loop-Logik, klar. Aber wenn die nicht funktionieren würde zum Beispiel, weil du ständig in irgendwelchen Ecken hängen bleibst oder ständig gegen irgendwelche unsichtbaren Wände läufst.
Das ist nicht völlig vernachlässigbar, aber die Frage ist dann, ob das gute Spiel dann quasi noch nicht spielbar ist. Also ob hinter der technischen Umsetzung trotzdem etwas, was freigelegt werden kann als gutes Spiel durch eben Patches und so weiter und so fort. Also das ist ja auch so ein Punkt. Ist ein Spiel auch zum Beispiel am Anfang schlecht und kann sich noch zum guten Spiel entwickeln und ist es dann auch das gleiche Spiel? Also zum Beispiel die Aufregung damals bei No Man's Sky, wo man ja auch immer noch versuchte, das Ding noch zu retten, so ungefähr.
Ja, und wo man mitunter auch, da gab es auch einen schönen Text von Rainer Siegel, mitunter auch von Verschlimmbesserungen möglicherweise sprechen kann, weil natürlich gerade in der Lehre von No Man's Sky auch gewissermaßen ein Reiz lag, insofern man es eben nicht versteht. Und das, da kommen wir wieder zu dieser interessanten Unterscheidung, indem man es nicht versteht als ein Produkt, mit dem man jetzt irgendwie so eine Wundertüte an Spielspaß kauft, sondern als ein Kunstwerk, das auch eine etwaige Reflexion ermöglicht und das auch langweilig sein kann und das auch sperrig sein kann und das einem auch etwas gibt.
Oder ein Spiel, was wehtut und einen zum Nachdenken nachdenkt, wie zum Beispiel This War of Mine, was jetzt im klassischen Sinne keinen Spaß macht, aber mich trotzdem. Also das ist für mich ein gutes Spiel. Das ist auf verschiedensten Ebenen empfinde ich das als gut. Und das ist halt auch wieder die Frage, weswegen ich sagen würde, es gibt keine absoluten objektiven Kategorien, die wir alle herausarbeiten können, weil es eben diese Interaktion zwischen Rezipient und Objekt durchaus gibt. Und was für dich ein gutes Spiel sein kann, kann für mich halt, also das merken wir ja schon irgendwie bei der Frage von Battle Royale, das ist für mich kein gutes Spiel. Das spricht mich. Also ich kann wahrnehmen, dass das als gutes Spiel wahrgenommen wird und ich glaube auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist für mich kein gutes Spiel. Also es ist dann auch die Frage, inwiefern ist es quasi als gesellschaftlich relevantes Spiel, als etwas, was viele Menschen gut finden, wo ich auch anerkennen kann, dass es gut ist, aber für mich macht es das trotzdem nicht plötzlich zu einem guten Spiel, wenn du sagst, dass es quasi diese Kategorien alle erfüllt, weil es meine persönlichen Anspruchskategorien an Spiele nicht erfüllt, was aber ja eher aufgrund des Genres auch quasi schon bedingt ist. Also für mich kann es kein gutes Battle Royale geben, weil ich diese Spielemechanik schon nicht toll finde.
Und hier kommt dann nämlich genau das ins Spiel, wovon man sagen könnte, hier subjektiviert sich sozusagen die Perspektiven oder hier pluralisieren sich dann auch die Perspektiven. Denn es ist ja durchaus so, dass eine Entwicklung zum New Games Journalism, der jetzt nicht mehr unbedingt new ist, durchaus voranschreitet. Es etablieren sich mehr und mehr Blogs, Podcasts, Publikationen, auch im Zuge eng angekoppelt, auch oftmals an die Game Studies, also die akademische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen oder mit Spielen allgemein. Dass sich dadurch sozusagen, dass man wegkommt von diesen vermeintlich objektivierten Kategorien, und stattdessen den Schritt dazu hingeht, sich damit auseinanderzusetzen, was Spiele für dich persönlich sind, was sie bedeuten. Wo man also sagt, da geht man dann tiefer rein, da interpretiert man dann. Wo man auch sagt, wo es durchaus ja auch einen ganz anderen Anspruch an eine Rezension zum Beispiel gibt. Ich würde das so unterscheiden. Der Produkttest erhebt quasi den Anspruch, alle Facetten eines Produktes sozusagen so zu beleuchten und am Ende zu einem möglichst objektivierten, mal angenommen, dass es nicht ganz möglich ist, es 100% zu objektivieren, aber der Anspruch ist, möglichst an einer objektiven Schlussfolgerung zu kommen oder eben möglichst nahe zu kommen, wohingegen eine subjektivere Rezension eher den Gestus verfolgt, zu sagen, ich nehme mich selbst, nehme mich selbst mit rein in diese Beobachtung und überlege, was macht das Spiel mit mir, welche Überlegungen lassen sich daran anschließen. Das führt dann auch so weit, dass es Rezensionen ja durchaus gibt zu Titeln, wo also große Teile des Spiels überhaupt nicht berücksichtigt werden. Wir denken an die legendäre Rezension in der WASD, ich weiß nicht, welche Ausgabe das war, als GTA 5 einfach nur als Golfsimulation rezensiert wurde. Es gibt auch Rezensionen von Spielen, in denen das Spiel kaum vorkommt. Also wo man sagt, ich betrachte das Spiel sozusagen als die Auseinandersetzung, als eine Erfahrung mit einem Kunstwerk und schaue sozusagen, nehme mich mit hinein in diese Beobachtungsperspektive.
Oder als Element einer biografisch reflexiven Betrachtungsweise, wie es zum Beispiel Martin auf dem Blog getan hat mit Ace Combat, nämlich als Vergleich zwischen dem, was er als, ich glaube, er hat von sich als junger Pimp geschrieben, an Flugsimulatoren und Flugspielen wahrgenommen hat und inwiefern jetzt Ace Combat nicht Event Horizon, sondern
Oh Gott.
Gut, wenn man die.
Nee, New Skies? Skies? Unknown Skies. Skies Unknown.
Skies Unknown.
Skies Unknown. Ace Combat 7, Skies Unknown.
Genau.
Rezension findet sich in den Shownotes.
Fand ich zum Beispiel eine sehr spannende Perspektive, weil das ja auch darauf verweist, was es für verschiedene Perspektiven darauf geben kann. Und ich aber auch finde, in dieser Frage, das hatte ich vorhin schon mal versucht anzudeuten, wo ich meinte, das können wir vielleicht auch später nochmal besprechen, aber das ist eine Frage, die treibt mich tatsächlich auch schon seit bestimmt 4-5 Jahren rum, wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass es so eine Art von Indie-Game-Szene und auch einen Indie-Spiel-Trend gab und solche Geschichten und auch Spiele quasi aus bestimmten Perspektiven gelobt wurden, also vielleicht auch tatsächlich mit dem New-Games-Journalismus, wo ich mich immer gefragt habe, inwiefern findet da eine Distinktion zwischen verschiedenen Leuten statt aufgrund von Herkunft, zum Beispiel, also wer spielt was, also nicht die Frage, wer spricht, sondern wer spielt und wer definiert quasi auch, was ein gutes Spiel ist und kann ich zum Beispiel auch bestimmte Dinge in Spielen nur lesen, wenn ich ein bestimmtes Bildungskapital mitbringe und so weiter. Und ist das nicht auch eine Art von Chauvinismus, also so ein Bildungsbarbarei, wenn ich quasi dann auch sage, ja, aber das ist ja, also was spielst du denn da so ungefähr? Und dann quasi irgendwie mit meinem Journey und allem Möglichen um die Ecke komme und so ein bisschen dann auch sage, dies ist, also mit der Frage, was ein schlechtes Spiel was ein schlechtes Spiel ist oder ein gutes Spiel, also das hängt ja zusammen, hängt für mich halt auch diese Frage von sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit zusammen, wer da was definiert und auf wer, also auch diese Frage zum Beispiel, was guckst du im Fernsehen, was rezipierst du, womit verbringst du deine Freizeit, wie du warst im Theater?
Germany's Next Topmodel?
Ach, ich habe mich gestern noch über Germany's Next Topmodel als eigentlich super Punkt für so Gender Studies und so weiter, also als eigentlich etwas, was man sehr gut rezipieren kann. Aber, also nicht als gute Sendung, aber im Sinne von, dass ich es nicht verurteile, wenn Leute Germany's Next Topmodel schauen. Genauso wie es, also wie ich aber auch diese Entwicklung, dass man dann irgendwie auf Leute herabschaut und sagt, ja, du guckst aber ja irgendwie jetzt Frauentausch aus einer bestimmten akademischen, quasi überheblichen Sicht, finde ich schon auch immer ein Stück weit schwierig.
Ja, da lässt La Distinction, Bourdieu lässt grüßen. Hattest du auch schon eingangs erwähnt und ich möchte dazu auf jeden Fall noch hinzufügen, dass es auch mit einer, dass sich das auch solche Perspektivierungen auch in der Wissenschaft finden. Denn es ist ja so, und das, also lange Zeit erschien die Beschäftigung der Wissenschaft mit Popkultur als eher so randständig, trivial irgendwie auch, ne? Irgendwie, dass man sich jetzt wie Game Studies, ja, so Klassiker. Oder auch sich dann irgendwie mit irgendwelchen Schundromanen zu beschäftigen oder sich mit dem Film Noir zu beschäftigen und so weiter. Also ich glaube, ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der Popkultur als legitimen Untersuchungsgegenstand würde ich immer in den British Cultural Studies verorten, die halt einfach gesagt haben, wir gucken uns jetzt nicht nur an, wir werfen unseren kulturtheoretischen Blick nicht nur darauf oder weniger darauf, was wir im Museum finden. Wir gucken jetzt nicht nur Arte und analysieren irgendwelche Operetten, sondern wir schauen tatsächlich, wie gucken Leute denn Fernsehen, wie gucken sie denn Filme, was schauen die? Und wo dann auch irgendwie relevant ist, liegt da jetzt ein angebissener Cheeseburger währenddessen irgendwie mit auf dem Couchtisch? Was ist das für ein Kontext, in dem Leute sowas schauen? Und ich denke, es gibt da sehr viel zu lernen. Und es gibt auch, es liegt ein großer Wert darin. Und ich finde auch eine gewisse notwendige Demut, die Popkultur und auch die Form der Popkultur, die man erstmal irgendwie so abtun würde, Bauer sucht Frau und all dieser Kram, Vera am Mittag, ja, diese tatsächlich auch in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Relevanz ernst zu nehmen. Und damit meine ich nicht immer nur sozusagen, klar kann man dann auch mal draufhauen und man kann auch irgendwie kritisieren, aber man muss es auch erstmal ernst nehmen als ein relevanter Teil der Popkultur. Und das ist auch etwas, was eben mit Spielen auch passiert. Und diese Frage aber, ja, jetzt haben wir die Frage immer noch nicht beantwortet, nö, was ein gutes Spiel ist. Aber wir haben
hattest du das vor?
Wir haben jedenfalls ist es eine Perspektive, wie du schon sagtest, aus der die Frage oftmals auch beantwortet wird, zu sagen, also gute Spiele sind beispielsweise dann also subjektiv gefasst hier Spiele, die mich bewegen, Spiele, die mich zum Nachdenken bringen, Dinge, die auch oftmals auf Autorenspiele oder Spiele des Indie-Sektors gemünzt sind.
Ich habe ja tatsächlich auch eine Antwort dazu gegeben, einfach mal so aus dem Blauen heraus, aus Sicht der transformatorischen Bildungsprozesse, nämlich also ein gutes Spiel ist für mich ein Spiel, was mich als andere Person zurücklässt, also was mich quasi als Person verändert, wo ich selbst einen Prozess durchmache von Veränderung von Selbst- und Weltverhältnis. Was ich aber ganz spannend fand, war zum Beispiel Daniel Ziegener auf Twitter hatte geschrieben, Zitat, ein gutes Spiel muss keine Kriterien für ein Hashtag gutes Spiel erfüllen, also müssen Spiele überhaupt nicht gut sein. Make bad video games.
Ja, das sind wir dann aber in einer Perspektive, die wir gerade so beschrieben haben, so ein bisschen. Also eine Autorenperspektive hier sozusagen. Ich würde allerdings auch sagen, ein Spiel kann für mich auch gut sein, wenn es ein Zeitvertreib ist. Ich liebe ja die inspirierenden Titel und das sind auch die ich hauptsächlich spiele, klar. Wenn ich meine eigene subjektive Perspektive da so etwas reflektiere, muss ich aber auch zu der Erkenntnis kommen, ich liebe auch einen Titel wie beispielsweise Clocky.
Was ist Clocky?
Auf dem iPad, das ist einfach so ein Puzzle-Game.
Ach so.
99 Cent, irgendwie 2 Stunden puzzeln, geil.
Es gibt ja,
also, kann man machen, das ja. Lässt mich nicht, das ist kein transformatorischer Prozess, den ich dadurch laufe. Es macht aber Spaß.
Es gibt ja auch Spiele, die sind so schlecht, dass sie gut sind. Also die tatsächlich mit ihrer Trashigkeit, genauso wie es auch Filme gibt, also The Room, einer der schlechtesten Filme, die überhaupt irgendwann mal gemacht wurden. Nicht der schlechteste Film, aber der einfach eine riesen Fanbase hat, weil er so schlecht ist. Genauso wie ja bestimmte Spiele durchaus mit ihrer Trashigkeit, also irgendwie auch mit dem, zum Beispiel mit einer schlechten Steuerung oder unhandlichen Steuerung, dieses quasi ins Gute verkehren. Also sowas wie Octodad und der Goat Simulator, also Spiele, die überhaupt nicht den Anspruch haben, gut zu sein im Sinne von irgendwelchen Kriterien der aktuellen Games-Branche, sondern auch einfach mal irgendwie mit ihrer Trashigkeit überzeugen.
Ja, wir haben dann das Problem, es gab auch ja auf Twitter unter unserer Umfrage ein bisschen eine Debatte um Kunst und Dr. Philoponus hat auch sich damit auseinandergesetzt, inwiefern man Kunst definieren kann und ich würde tatsächlich auch sagen, ich finde das finde ich tatsächlich gar nicht so super schwer. Ich finde überraschenderweise, dass sich Kunst aus verschiedenen Perspektiven doch recht gut definieren lässt. Also die Frage, was ist Kunst? Schwierig allerdings, was ist gute Kunst?
Ja, und das ist ja der Punkt. Die Frage war ja nicht, also die Frage, ob Spiele Kunst sind, sondern oder Kunst sein können.
Oder ob Spiele gut sein können, sozusagen.
Genau.
Ja, sie können gut sein. Aber wann und unter welchen Kriterien? Ja. Und ich finde tatsächlich, dass wir hier jetzt, also wir haben jetzt verschiedentliche Perspektiven bislang zusammengetragen. Wir hatten zunächst mal gesprochen über sagen wir es mal so, verschiedene Brillen, die man sich aufsetzen kann und dann erscheinen bestimmte Spiele oder deren Kriterien, deren Eigenschaften als gut. Dazu gehört die Perspektive, dass man sagt, man guckt hauptsächlich auf Aneignung und Wirkung. Man
pädagogische?
Pädagogisch, moralphilosophisch, was auch immer. Ja,
man was schaut macht das mit heranwachsenden Menschen quasi? Hat das eine schädliche Wirkung zum Beispiel auch?
Genau, ja, machen. Ja. Das ist, da sind wir auch bei der ganzen Gewaltdebatte natürlich.
Ja, das ne? ist, also ja auch ist ja auch die Perspektive, wie Spiele lange betrachtet wurden, als schlecht, weil sie quasi schlecht für Kinder sind.
Genau.
Und ja, Kinderspielzeug.
Wenn Spiele aggressiv machen, wenn ein Spiel aggressiv macht, dann ist es kein gutes Spiel. Wenn ein Spiel Aggression abbaut, ist es ein gutes Spiel. So ungefähr, ne? Mhm. Und das wäre dann so die einfache Rechnung, die natürlich so nicht aufgeht. Aber das wäre sozusagen eine mögliche Perspektive, wenn man quasi sich klar, wenn man weiß eigentlich schon, was ist das Ziel, man weiß, wo will man hin, man weiß, was man kultivieren möchte oder was man einüben möchte, was man sich im aristotelischen Sinne vielleicht phronetisch erarbeiten möchte und kann das dann sehr, sehr klar aber auch beantworten, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Entschuldigung, da haben wir die Perspektive von Produkttests, also die Relevanz des Handwerklichen, was wir herausgestellt haben. Wir haben uns dann auseinandergesetzt mit der mit dieser Pluralisierung der Perspektiven auf subjektiver Ebene, wo wir uns auch darüber Gedanken machen müssen, inwiefern gibt es hier unterschiedliche Geschmacksdistinktionen, die mit gesellschaftlichen Konfliktachsen natürlich auch zusammenhängen. Das sind so bislang die Dimensionen, die wir herausgearbeitet haben. Und ich möchte dazu vielleicht noch eine Sache ergänzen, zwei kurze Perspektiven. Im Zuge dieser Interviews des Grimme-Instituts oder von Grimme Games, die wir auch herausgestellt haben, wird Professor Dr. Markus Rautzenberg von der Folkwang-Universität der Künste interviewt und er argumentiert, dass also erstmal überhaupt ein Qualitätsbegriff wichtig ist für kulturelle Aufmerksamkeit. Die Tatsache, dass wir diese Debatte führen, zeugt auch davon, dass sozusagen Spiele künstlerisch und kulturell eine gewisse Relevanz haben, denn ansonsten würden wir uns das nicht fragen oder zumindest aus einer verkürzten Perspektive fragen, wie beispielsweise Gewaltdebatte. Er sagt aber auch, wir können es nicht unmittelbar definieren. Wir müssen zugleich die Debatte führen, ohne zu wissen, unter welchen Bedingungen quasi oder was die Definition ist, über die wir eigentlich streiten. Wir können aber retrospektiv einen Blick darauf werfen. Also auch die Zeitlichkeit ist hier relevant, dass wir vielleicht gegenwärtig nicht sagen können, was ist ein gutes Spiel, aber wir können vielleicht in 50 Jahren sagen, was waren denn gute Spiele, um dann nämlich innerhalb des rein künstlerischen und kulturellen Diskurses herauszustreichen, welche Spiele hatten denn auch maßgebliche Einflüsse innerhalb der Branche oder der Kultur.
Das Ganze regt ja auch tatsächlich einen dialektischen und mit Hegel ist ja auch quasi Dialektik als Durchgang gedacht, also dadurch, dass dann auch zum Beispiel antinomische Vorstellungen in den Ring geworfen werden, gibt es ja durchaus auch das Potenzial, einen produktiven Fortschritt über die Auseinandersetzung mit verschiedenen Perspektiven. Also deswegen finde ich es ja gerade auch gut, wenn da diskutiert und unterschiedliche Perspektiven kommen, weil dann haben wir vielleicht nicht die Frage beantwortet, was ein gutes Spiel ist, haben aber in diesem Prozess über die Fragestellung und eben nicht über einfach nur eine Antwortsetzung einiges an mehr Erkenntnis gewonnen.
Und ich finde da auch ist interessant, ich stimme zu und würde sagen, dass es doch auch interessant ist, dass diese Perspektive darauf, wir können Qualität oder wir können das, was ein gutes Spiel ausmacht, nur retrospektiv definieren, gewissermaßen dem Aktualitätsdrang des konventionellen Spielejournalismus auch entgegensteht. Weil der Spielejournalismus, der konventionelle Spielejournalismus, blickt ja nach vorn. Und zwar in die nahe und ferne Zukunft, aber nicht zurück. Oder sehr selten nur zurück. Der Rückspiegel wird dann nur sehr bedacht genutzt zu kleineren Essays oder sowas, die dann mal irgendwie vorkommen. Und ich finde es deshalb gerade auch interessant, weil sozusagen diese Debatte eben auch dazu führt, dass wir weniger unmittelbar nach vorne schauen, sondern dass wir auch ein bisschen zurückschauen. Was war die Entwicklung in der kulturellen Anerkennung digitaler Spiele zum Beispiel? Und so wie wir das jetzt quasi machen, welche verschiedenen Perspektiven lassen sich eigentlich aufmachen?
Und, also das hatte ich schon angedeutet, über diese Bourdieu'sche Perspektive finde ich es aber auch nochmal aus einer anderen Perspektive ganz spannend, nämlich auf der Seite von Grimme Games gab es zum Beispiel ja auch den Hinweis darauf, dass auch auf dieser Tagung, das ist ja jetzt Ausdruck oder Output einer oder Impact einer Tagung, wo schon, also Zitat, ein Ergebnis dieser Diskussionsrunden stand dabei freilich schon vorher fest, nämlich, dass es keine einheitliche Definition von Qualität und damit auch keinen festen Kriterienkatalog geben kann. So offenbarte sich durch die interdisziplinäre Zusammensetzung der einzelnen Gruppe recht schnell, dass die verschiedenen Annäherungen an die Qualitäten von Computerspielen nicht nur höchst unterschiedlich ausfallen und, Obacht, also Obacht war jetzt von mir, Anmerkung durch Tobi, sondern auch, dass Kriterienkataloge nicht selten mehr über die bewertende Institution als über das bewertende Spiel verraten. Interview mit Jochen Gebauer, Zitat Ende von der Seite Grimme Games, wo ich das ja auch spannend finde. Was sagt das über mich selbst aus, wenn ich zum Beispiel sage, ein gutes Spiel ist für mich etwas, was mit mir etwas macht oder ist für mich ein Comfort-Game und so weiter. Also welche, was sagt das eigentlich über die Person, die diese Äußerungen macht, aus? Finde ich tatsächlich teilweise sogar spannender, als die Antwort zu finden, als auf das, was ein gutes Spiel ist, sondern tatsächlich auch zu schauen, was sind meine Kriterien und so weiter und was sind eigentlich, was sagt das über mich als Person aus?
Ja, über Personen und über auch Institutionen. Das perfekte Beispiel dafür ist oder gibt Dr. Winfried Bergmeier von der Stiftung Digitale Spiele, auch schon bei uns zu Gast gewesen im Pixeldiskurs im Hörsaal Episode 2. Das war noch sehr früh in unserer Geschichte. Die Archivierung digitaler Spiele ist das Thema, über das wir mit ihm gesprochen haben. Auch diese Folge findet ihr in den Shownotes. Dr. Winfried Bergmeier war und ist, glaube ich, auch noch der Sammlungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin. Und für ihn ist es so, er illustriert das quasi so, dass er sagt, hin oder her. Für ihn ist sozusagen der entscheidende Begriff der Qualität. Und Qualität versteht er, auf der einen Seite kann man das natürlich auch normativ verstehen, aber für ihn ist vor allem eine deskriptive Perspektive wichtig. Nämlich die Frage, was hat ein Spiel für Qualitäten? Darunter kann man verstehen, in welchem Genre kann man es zuordnen? Was ist die Ästhetik? Was ist die Spielmechanik? Was ist das Setting? Genau, reale,
geografische und zeitliche Landkarten. Zuordnung.
Genau, das ist ja das, was ich gerade meine. Mhm. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, die wir jetzt nicht nochmal aufschlüsseln können, aber ein gutes Beispiel dafür, wo man sagen kann, dass diese Frage danach, was ist ein gutes Spiel, letztendlich zu der Überlegung führt oder in der Betrachtung auch dazu führt, zu sagen, was ist der Institution eigentlich wichtig im Zugriff auf Spiele? Und wenn man so ein Archiv aufbaut oder eine Datenbank als Recherchetool aufbaut, dann ist es natürlich wichtig, herausstellen zu können, was sind die Qualitäten im Sinne von, was sind die Eigenschaften? Und das ist ja wiederum eine ganz andere Debatte als die kunsttheoretische Überlegung, ob es irgendwelche ontologischen Eigenschaften eines guten Spieles geben kann.
Ja, finde ich, aber hängt auch mit der Frage zusammen, sehr stark mit der Frage zusammen, welche Spiele sind bewahrenswert? Also, weil das eine der Archivierung ist ja die Frage, wie archiviere ich, welche Katalogisierung lege ich an, welche Kategorien, wie sortiere ich das, so alphabetisch, historisch und so weiter und so fort. Also, was ist da auch das Relevante? Oder nach Autoren zum Beispiel, dann würde ich auch den Autor, also auch durch die Archivierung wird ja auch eine bestimmte Perspektive dann ausgedrückt, hast du ja auch gerade schon sehr gut dargestellt. Die es vielleicht vorher auch noch gar nicht gab. Also auch Archive haben quasi eine Einwirkung darauf. Und aber die Frage, welche Spiele sind bewahrenswert? Außer wir gehen davon aus, dass wir einfach alles katalogisieren, was irgendwann mal irgendwo gewesen ist. Aber spätestens bei dem Punkt von Museen, Ausstellungen und so weiter, digital ist natürlich einiges möglich, aber ich gehe erstmal von einer endlichen Welt und einer endlichen Darstellungsplattform von Kunsträumen und tatsächlich auch von analogen Räumen aus, wo ich mich entscheiden muss, welche Spiele sind so gut oder auch vielleicht, wenn ich eine Ausstellung über schlechte Spiele machen möchte, dann vielleicht auch diese, aber welche Spiele nehme ich selektiv heraus. Also spätestens bei der Selektion, wie auch bei dem Pädagogischen, stellt sich dann doch wieder die Frage, welches Spiel würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Das wäre ja vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Welches gutes Spiel würdest du mit, welches Spiel ist so gut, dass du es mit auf eine einsame Insel nehmen würdest?
Ich wollte gerade fragen, weißt du, was für mich die Definition eines guten Spieles ist? Apex Legends. Nein, Quatsch, ist Spaß. Spaß. Apex Legends ist nicht das Epitom eines guten Spieles. Also zumindest für mich nicht, subjektiv gesprochen. Ja, deshalb.
Ich jetzt gerade echt so kurz ein bisschen vom Stuhl. Also zumindest die Entfernung zwischen mir und dem Mikrofon hat sich gerade irgendwie um bestimmt irgendwie einen Meter
Welches Spiel würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen?
Weiß ich nicht, ob das die passende Frage ist, aber das hat mich gerade irgendwie, also weil spätestens, wenn ich mich entscheiden muss, was ist ein gutes Spiel quasi, aber dann ist auch diese einsame Insel immer so ein komisches Setting, aber so was ist, also dass man mal nochmal am Beispiel vielleicht.
Oh, welches Spiel würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Gibt es so den Boat Simulator?
Damit du dann lernst, wie du wieder runterkommst.
keine Ahnung. Das kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Antwort. Ich habe auch die Frage, ich finde auch diese Überlegung, es gab ja auch noch irgendwie 37% der Leute, die in unserer Umfrage gesagt haben, nein, die Frage zu stellen ist nicht sinnvoll. Während ich, also ich bin der Auffassung, die Frage zu stellen ist sinnvoll, ich habe aber auch keine Antwort.
Nee, ja,
aber
nicht.
Ich glaube, das ist so ziemlich, hast du so ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist ein gutes Spiel, das nehme ich mit bis ans Lebensende auf der einsamen Insel.
Nee, ich habe keine Antwort, aber ich würde einfach mal spaßeshalber Monkey Island sagen, einfach aus. Nee, keine Ahnung.
Tetris? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen,
also
Cookie-Clicker, wo du immer nur so klicken kannst und dann mit jedem Klick bekommt man dann mehr Kekse und dann wird es immer mehr und dann kannst du irgendwann so ein riesigen Kekshaufen, so einen virtuellen,
das hast du dann. Das Problem an diesem Setting mit der einsamen Insel ist ja tatsächlich, dass ich auf einer einsamen Insel bin und ich würde wahrscheinlich ein komplett anderes Spiel mitnehmen, wenn ich auf eine einsame Insel ziehen würde, wie wenn ich in einen Bunker ziehen würde.
Welches Spiel würdest du mitnehmen in den Bunker?
Keine Ahnung. Fallout. Immer das passende Setting. Nee, ich habe tatsächlich auch keine Antwort. Ich finde es auch immer schwierig, weil man dann so diese ganzen anderen Spiele durchaus dann auch weglassen muss. Also das gute Spiel, um die Frage zu beantworten, vielleicht für die einsame Insel, gibt es auch nicht, sondern gerade die Vielfalt der, das ist glaube ich mein Abschlussstatement, die Vielfalt der guten Spiele ist das, was ich großartig finde und die ich auch nicht missen möchte. Und jedes hat seine eigenen Qualitäten und bedient bestimmte Zwecke und hat vielleicht auch in pädagogischen Settings einen entsprechenden Zweck. Dementsprechend gerade das Kaleidoskop der guten Spiele ist mir wichtig.
Dann, das ist,
ich würde eine Spielesammlung mitnehmen.
Das ist ein schönes Fazit, weil tatsächlich jetzt ja auch so ein bisschen meinerseits die Befürchtung bestand, wir würden jetzt den Eindruck erwecken, dass wir diese mitunter komplexe Frage, was ein gutes Spiel ist, darauf reduzieren, welches Spiel würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Aber nee, liebe Leute da draußen, welches Spiel würdet ihr auf einsamer Insel mitnehmen?
Ich finde es übrigens sehr schön heute in der Folge, um vielleicht auch noch die Folge kurz rund zu machen, nochmal distanziert auf die Folge zu schauen. Ich finde es heute sehr witzig, wie wir von Geblödelei zu, ja, also gutes Leben, aristotelisch, auch so diese Stimmungsveränderung gefällt mir heute sehr, sehr gut. Es war eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, lieber Stefan.
Ich danke, Tobi.
Halt jetzt schon mal die Klappe. Vielen Dank.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Liebe Leute da draußen, was haltet ihr von dieser Frage bzw. diesen Überlegungen? Was ist für euch ein gutes Spiel und findet ihr es überhaupt sinnvoll, euch mit dieser Frage zu befassen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Ihr könnt uns Kommentare schreiben auf pixeldiskurs.de direkt, ohne Anmeldung ist es auch möglich. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Medien auf Facebook und auf Twitter. Was ihr unbedingt machen solltet, um uns zu unterstützen, ist auf Apple Podcasts, ehemals iTunes, und Spotify gehen und uns dort abonnieren, bewerten, rezensieren, auch gerne teilen in den sozialen Medien. Das hilft uns wirklich sehr. Außerdem könnt ihr, wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, uns auch Spenden zukommen lassen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr unten rechts einen kleinen, putzigen Spenden-Button, den ihr klicken könnt. Und wenn ihr mögt, liebe Leute, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann, Tobi. Ich mach Feierabend. Ciao.